Hallo, ich bin Tom Andrew, gebürtiger Engländer, aber seit über 20 Jahren in Hamburg zu Hause. Ich habe im Tafelhaus Seven Oceans als Sommelier gearbeitet. Meine letzte Gastrostelle, wo ich Christian kennengelernt habe, war im Herlin als Maître. Und jetzt seit einigen Jahren bei Tistopf Weinhandlung, wo ich mich um unseren Top-Privatkunden und Gastronomiebetrieben kümmern. Also mit Christian zusammenzuarbeiten hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, weil ich mag sehr seinen trockenen Humor. Da haben wir recht auf unser Späßchen gehabt. Was ich auch besonders in Erinnerung geblieben ist für mich, ist, dass wir zum Beispiel eine private Weihnachtsfeier gemacht eines Jahres, nur wir zwei beim Currywurstladen mit einem Bierchen. Oder dass er von mir ausgeschenkt ein Rochotte Premier Cru von Ramonet aus dem Becher im Burgerladen mitprobieren dürfte. Was ich sagen will, es ist wirklich schön, so jemand, der überhaupt nicht abgehoben ist, aber trotzdem ein solcher reich an Wissen und Geschmack für Wein hat. Und wie gesagt, einen trockenen Humorchen. Macht es sehr, sehr viel Spaß, mit so jemand zusammenzuarbeiten. Und ja, danke Christian, dass du damals zu mir gekommen bist im Herlin und die Jahre mit mir diesen tollen Service gemacht hast und den Laden zu dem gebracht ist, was es heutzutage ist. Ja, danke dir und viel Spaß noch. Bis dann.
Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Uns führt es heute nach Hamburg in eines der, ich finde, faszinierendsten Hotels unserer Republik, ins Hotel Vier Jahreszeiten. Und dort gibt es ein Restaurant, das wie kaum ein anderes von so vielen Seiten so unglaublich positiv besprochen wird. Das Restaurant Herlin. Und der Sommelier, der Chef über, man sagt, 100.000 Flaschen, ist Christian Scholz. Geboren und aufgewachsen in Osnabrück, hat er seine Ausbildung im Harz gemacht, war in der Villa Rothschild, um später nach Osnabrück und ins legendäre Restaurant La Vie als anfänglich Kommis-Sommelier, später als Chef-Sommelier zurückzukehren, bevor er zwischendurch mal nach London, zuerst in Blumenthal und dann ins Restaurant Herlin wechselte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und ich finde, das kommt in dem Gespräch sehr gut rüber, verkörpert er für mich die Person, wie ich mir einen 3-Sterne-Sommelier vorstelle. Nicht ohne Grund gehört er zu den Top 50 besten Sommeliers Deutschlands, wurde von der FAS bzw. FAZ zum Sommelier des Jahres, also Liebling des Jahres, gewählt und begeistert einfach jeden Tag seine Gäste aufs Neue. Und bevor wir gleich ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei der Schlumberger Gruppe, und zu denen gehört das Handelshaus Consiovini, Schlumberger natürlich, Segnitz und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg, dafür bedanken, dass sie an unserer Seite sind, dass sie uns unterstützen, dass sie dieses Format ermöglichen und dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Christian Scholz!
100.000 Flaschen? Habt ihr echt 100.000 Flaschen bei euch im Keller?
Wir haben Kapazität für bis zu 100.000 Flaschen. Das variiert natürlich immer so ein ganz kleines bisschen. Gerade jetzt zu der Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, so ab Mitte Oktober, November, stocken wir noch mal ein bisschen auf, sodass wir dann unterm Strich auf 100.000, vielleicht sogar ein bisschen mehr Flaschen kommen.
Wow.
Und halt im Laufe des Jahres schwankt das immer ganz so ein ganz kleines bisschen. Aber grundsätzlich ist eigentlich immer genug im Keller.
Ist aber fürs gesamte Haus oder ist es nur fürs Herlin?
Ist fürs gesamte Haus. Wir haben nur ein kleines Beispiel jetzt in der Wohnhalle. Das ist da so das Herzstück vom Hotel. Da kannst du so eine Art Afternoon Tea einnehmen. Und da haben wir nur für Dezember eine Palette Champagner für Tee, Kaffee, Kuchen am Nachmittag und ein Gläschen dazu. Ist schon recht viel Durchsatz.
Und du bist für alles verantwortlich? Also machst du alles mit? Bist du das Sommelier fürs ganze Haus?
Fürs ganze Haus. Ich bin grundsätzlich von Dienstag bis Samstag immer abends im Herding-Restaurant, aber kümmere mich halt nachmittags auch ums ganze Haus.
Ja.
Wir haben für das Grill-Restaurant und Niki Nein nochmal jeweils Leute, die sich selber um die Weine kümmern. Und da ist es im Prinzip so, dass sich die Mitarbeiter da auch Sachen selber aussuchen können. Ich möchte einfach nur wissen, was es ist, einmal probieren und dann ist das auch in Ordnung. Also die Mitarbeiter sollen ja auch das verkaufen, was sie selber aussuchen. Ich glaube, das gibt nochmal so ein bisschen extra Motivation und so ein bisschen Eigenverantwortung ist, glaube ich, auch immer ganz, ganz nett.
Und du hast für jedes Outlet dann eine eigene Weinkarte, die du gestaltest, oder ist die Weinkarte vom Herlin überall erhältlich?
Die ist überall erhältlich. Nick hinein und Grillrestaurant, die haben nochmal so eine kleine Auswahl aus der großen Weinkarte, aber die ist halt auch immer überall parat.
Ja.
Macht es aber auch zum Aktualitätsproblem. Also wenn du heute druckst, ist sie quasi gestern schon wieder nicht mehr aktuell. Deshalb ist die vom Aufbau ungefähr so, dass, also wenn ein Produzent und ein Jahrgang aus ist, gibt es immer noch mal mindestens einen anderen Produzenten, der von der Idee relativ ähnlich ist.
Gehst du da systematisch beim Einkauf vor, dass du sagst, ich möchte das gerne einkaufen, aufbauen, ich nehme jetzt ab morgen Georgien und möchte Georgien intensivieren und suche mir da 38 Weingüter und 18 Jahrgänge pro Weingut und versuche das in die Tiefe dann irgendwie zu verfolgen?
Ja.
Oder ist das mehr so eine Lust, dass du irgendwie auf eine Weinmesse fährst und mit einmal von Georgien begeistert bist, jetzt als total banales Beispiel? Oder hast du einen Standard, wo du sagst, das kommt automatisch mit jedem neuen Jahrgang ins Haus? Oder ja. Wie gehst du davor?
Also es gibt ein paar Klassiker, wo wir auch automatisch immer die Folgejahrgänge kaufen. Es kommt aber auch genauso gut vor, dass wir von Händlern oder auf Messen irgendwas finden, wo wir noch nie was vorher gehört haben. Wo wir uns aber ganz gut vorstellen können, dass das ins Haus passt und dass das auch die Gäste gut finden. Aber ich fahre jetzt nicht auf eine Messe mit dem Hintergedanken, ich muss jetzt 30 Winzer aus dem Anbaugebiet finden mit 5 Jahrgängen. Und wenn das nicht klappt, dann fahre ich deprimiert nach Hause.
Und weine in meinem Bett.
Ja. Also das ist schon alles so ein bisschen intuitiv.
Hast du einen Schwerpunkt in der Weinkarte?
Ja, ist schon eher klassisch.
Klassisch heißt alte Welt und bekannte Winzer, oder?
Bekannte Winzer, bekannte Anbaugebiete. Wir sind relativ Riesling-lastig, was Weißwein angeht. Das ist das, was wir immer wieder von Gästen auch hören. Oh, ihr habt aber viel Riesling. Wir haben relativ viel weiße Burgunder. Oder grundsätzlich relativ viele Chardonnays. Rot, es ist schon Frankreich-lastig. Also wir hatten mal einen Gast aus London, der hat, es gibt wohl bei Wine Searcher so eine Premium-Funktion, wo du deine Karte hochladen kannst und die wird dann relativ genau aufgedröselt. In Anbaugebiet, auch Average Einkaufspreise und so weiter und so fort. Also habe ich vorher noch nie mitbekommen. Und der hat uns das dann netterweise mal ausgedruckt und da kam bei raus, dass von der gesamten Karte 50% Frankreich-Rot ist.
Oh wow.
Und das hat mich dann schon ein bisschen überrascht. Also man guckt sich das alles an und denkt, oh ja, da ist ja relativ viel da, aber dass es die Hälfte der kompletten Karte ausmacht, hätte ich dann zum Beispiel auch nicht gedacht.
Krass.
Ja.
Ich finde Rhône und Loire ja ganz extrem unterschätzt. Also das gerade so im gereiften Bereich, man findet ganz, ganz selten irgendwie Chateau du Pape oder Hermitage oder Saint-Joseph oder Cabernet France aus dem Loire-Tal. Was findest du unterschätzt? Weil das Bordeaux ist und das Burgund ist und da Produzenten wie Romier oder Leroy und immer eine relativ sichere Bank sind, ist klar, aber...
Ja, also nördlicher Rhône ist, glaube ich, ein ganz, ganz guter Punkt. Das bauen wir immer mal wieder in die Weinbegleitung ein, ob Weiß oder Rot. Aktuell machen wir zum Beispiel, hat Christoph einen Gänselebergang auf der Karte mit Pekannuss und so ein bisschen gelber Beete und Zitrusfrüchten. Und also oftmals denkt man ja dann an was Süßes, sei es Spätlese, Riesling oder was aus den Sauternes. Und wir haben jetzt zum Beispiel uns für Condrieu entschieden. Das
herrlich.
Genau, also reinsortige Viognier, nicht ganz so ölig oder schwer von meinem guten Niro. Und das sind halt Sachen, die da kann man auch mal einen Gast mit eher klassischen Sachen trotzdem noch überraschen. Dass du halt in den Abend startest ohne gleich wieder so eine Zuckerattacke quasi.
Findest du schwierig am Anfang gleich einen edelsüßen, restsüßen Wein zu nehmen? Oder war das jetzt einfach aufgrund des Ganzen?
Ich bin ein Riesenfreund von Süßwein.
Ach, okay.
Ja. Aber du hast gerade bei der Weinbegleitung 6 Weine, Gläschen Champagner vorher und dann mindestens 2-mal süß, wenn du Käse machst, 3-mal süß. Das heißt, theoretisch bestünde die Weinbegleitung aus 50% Süßwein. Und ich glaube, das ist dann über den Abend vielleicht ein bisschen viel des Guten.
Ich finde, Süßwein ist eine komplett mittlerweile unterschätzte Gattung oder etwas, was total vernachlässigt wird. Oh. Und gerade eben auch, wenn man eine Weinrunde hat. Oh. Es gibt nichts Schöneres, als am Schluss irgendwie was edel, restsüßes zu trinken, weil du, wie beim Dessert, du hast eine Praline am Schluss und du trinkst vor allen Dingen nicht weiter, du bist satt.
Wir haben das Thema schon öfters auch untereinander besprochen. Tisch, 4 Gäste. Eine halbe Flasche Süßwein. Von alleine wird das eigentlich nie gemacht. Digestiv zum Schluss ist vielleicht auch so ein Stückchen gehört mit zum Programm. Aber von alleine wird niemand eine Flasche. Aber ich habe das bisher noch. Ich kann es an einer Hand abzählen. Ich bin jetzt 8 Jahre im Herlin. Ich kann es an einer Hand abzählen, wo Gäste gesagt haben, zum Schluss nochmal ein Fläschchen Süßwein. Dann eher nochmal eine Flasche Rot oder nochmal eine Flasche Weiß. Aber süß, schwierig zumindest. Und wir hatten es auch schon mal in der Weinbegleitung, dass wir, da hatte Christoph eine Ente im Hauptgang mit Orangensauce, ein bisschen Ingwer und dies und das. Und hat mir eine gereifte Spätlese von der Mosel gemacht. Hat super funktioniert. Aber es gab da schon auch ein bisschen Gesprächsbedarf bei dem einen oder anderen Tisch. Und unterm Strich gibt es halt das, was die Gäste gerne möchten. Und nicht das, wo man denkt, Mensch, das passt am besten. Oder würde deiner Meinung nach gut funktionieren? Wenn man sagt, ich hätte gern ein Glas Rotwein, dann ja, gibt's dann halt unterm Strich ein Glas Rotwein.
Und wenn jemand zu dir kommt und die Weinbegleitung sieht, sagt, ich nehme die Weinbegleitung, aber gerne mit Grauburgunder?
Das ist das kleinste Problem. Dann macht man, also es gibt ja Grauburgunder, es gibt Grauburgunder. Wir haben ja zum Glück alles im Haus. Und das ist ja auch was man immer wieder losbekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass man ein Glas verkauft und dann bleiben 5 in der Flasche.
Aber du bist ja nicht so starr, dass du sagst, das ist meine Handschrift, das ist meine Philosophie und ich bestimme, was hier getrunken wird.
Nee.
Sondern du bist da schon gästeorientiert und versuchst dich darauf einzulassen.
Wir geben Vorschläge.
Ja.
Also ich finde es schon gut, wenn die genommen wird, wie sie gedacht ist. Aber wenn jetzt ein Gast sagt, ich hätte gerne Weißwein zum Hauptgang oder kein Süßwein, ja, dann ist das kein Beinbruch. Es gibt auch Gäste, die sagen, ich trinke keinen Weißwein, sondern nur Rotwein. Ich meine, wir haben 500 Positionen Rotwein auf der Karte, da werde ich mal 5 oder 6 verschiedene Rote zum Haupt- oder zum Menü finden. Ist zwar nicht die Regel, aber ich glaube, das sollte kein Problem sein.
Wie viel Wein habt ihr offen beim Glas? Also jetzt inklusive der Weinbegleitung und so
weiter? Inklusive Weinbegleitung. Um die 20. Ja, 20 verschiedene. Wir machen ein bisschen was mit Korova. Wo wir der Meinung sind, das sind für Produzenten oder vielleicht auch mal Jahrgänge, wo man sich nicht gleich eine ganze Flasche organisieren muss, sondern auch mal ein Glas probieren kann. Und ja, das machen wir dann Korova. Da haben wir gerade 4, 5 verschiedene. Und dann pro Gang ein Wein aus der Weinbegleitung und dann noch ein bisschen was im Grillrestaurant, wo wir auch Zugriff drauf haben. Und die haben zum Beispiel aktuell ein riesengroßes Gewächs Altenberg von der Saar, Jahrgang 20. Das kann man auch ohne Probleme bei uns servieren. Das ist ja ein Tip-Top-Wein.
Wann wird ein Wein bei dir ein Süßwein? Also ist schon Kabi ein Süßwein oder ist das noch?
Ich habe es in der Karte ab Auslese. Ja, also Spätlese steht noch unter der normalen Weißwein-Kategorie. Und ab Auslese habe ich dann Süßwein.
Gibt es gewisse Weinstile, wo du sagst, da möchte ich mich total drauf konzentrieren oder die möchte ich nicht missen? Und welche, wo du sagst, brauche ich nicht, kann weg?
Ich bin, wie gesagt, finde ich Süßwein halt echt spannend und ist auch für mich so ein Schlückchen deutsche Weinkultur, weil gerade diese Kombination aus teilweise noch moderater Restsüße und wenig Alkohol und so eine ganz angenehme Säurestruktur, das findest du meiner Meinung nach aktuell, wenn überhaupt nur noch an der Mosel, zum Beispiel Mosel, bisschen nah vielleicht, bisschen Saar, also so diese bekannten Geschichten, also sonst aber auch nirgendwo. Die Sachen sind unfassbar gut verträglich zu Speisen, gerade wenn es so ein bisschen in die schärfere Richtung geht. Weil wir haben hier unten das Nikinein-Restaurant, was so ein bisschen asiatisch-peruanisch angehaucht ist. Und dann dazu so ein Schlückchen Riesling mit Restsüße, passt perfekt. Und das ist auch was, was ich immer wieder auf die Karte schreiben würde, wo man auch nicht müde wird, davon zu erzählen, glaube ich. Wo ich so ein bisschen, was ich nicht 100% oder wo, was ich nicht unbedingt brauche, sind so diese extrem konzentrierten Rot- wie Weißweine, die mit 14, 14,5, 15% Alkohol, wo man dann relativ schnell satt wird nach einem Glas. Aber auch da gibt es Gäste, die sagen, das ist genau das, was sie gerne hätten. Also da haben wir sicherlich auch ein bisschen Auswahl, aber nicht in der Bandbreite, was ich auf der Karte nicht missen wollen würde. Und das ist halt genau diese Stilrichtung, wo man dann auch meiner Meinung nach ganz gut mit Jahrgängen spielen kann. Also man kann überlegen, ob man fünf aufeinanderfolgende Bordeaux-Jahrgänge auf der Karte braucht oder fünf Jahrgänge Süßwein. Das ergibt halt, ja, meiner Meinung nach schon Sinn, wenn man da so ein bisschen Jahrgangstiefe auch aufbaut.
Findest du es bei einer Weihkarte interessanter, also auch wenn du selber irgendwo essen gehst, wenn die in die Breite oder in die Tiefe geht?
Lieber Tiefe, weil ich glaube, Breite kann schnell beliebig sein. Also auch zusammengewürfelt so nach dem Motto, oh, das habe ich im Katalog gefunden, das, warum eigentlich nicht? Und Tiefe, finde ich, sieht man so ein bisschen auch die Handschrift oder ob man sich mit jemandem auseinandersetzt oder nicht.
Was ist für dich Tiefe? Also sind das Jahrgänge? Ist das die Präsentation eines Winzers? Ist das eine Rebsortenkonzentration oder?
Ich glaube, so ein bisschen Mix aus allem. Jahrgangstiefe kann spannend sein. Ich finde aber auch eine Auswahl von einer Rebsorte mit verschiedenen Produzenten, mit verschiedener Handschrift auch spannend.
Wie muss da eine Karte aufgebaut sein? Also ganz klassisch, dass du sagst, ich habe Gebiete, ich habe Winzer, ich habe.
Also wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir die Karte nach Rebsorten sortiert haben. Nee, nach Anbaugebieten, pardon. Und innerhalb des Anbaugebiets nach Rebsorten. Und dann nach Prädikaten. Also jetzt oben steht zum Beispiel normaler Weißburgunder von XY, dann Weißburgunder Ortswein, dann Weißburgunder Großgewächs. So quasi von unten nach oben sortiert und dann Jahrgänge immer absteigend. Und wenn wir der Meinung sind, da ist ein Produzent, der so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hat aus einer Region, dann schreiben wir den noch mal extra drunter. Ja. Also wir haben jetzt im Burgund zum Beispiel ein bisschen von Romane und unten drunter, weil wir halt der Meinung sind, dass das aus diesem Ausnahmedorf nochmal eine Ausnahmeproduzentin ist, steht unten drunter nochmal Le Roi mit all ihren Weinen, die wir auf der Karte haben.
Ist, wenn du selber essen gehst, die Weinkarte oder der Sommelier, der Weinkellner für dich ausschlaggebend oder wichtiger, präsenter?
Ja, ich glaube, der Sommi, also als allererstes beschäftigt man sich ja mit der Karte, aber dann unterm Strich kommt man dann auf die Idee, oder auch zu dem Schluss, also meiner Meinung nach zumindest, dass der Kollege, der dort arbeitet, sicherlich das Menü am besten kennt. Und dann sagt man einfach nur eine grobe Richtung, die man sich ganz gut vorstellen könnte. Und dann lasse ich mir meistens dann was empfehlen. Ja.
Und wenn du selber Wein trinken gehst, bist du da auch klassisch oder sind da für dich irgendwelche Trends wichtig, dass du da argumentativ
Ja.
dann später auch unterwegs sein kannst und
Das ergibt sich ja meistens aus dem Gespräch. Also man ist ja dann mit mehreren unterwegs. Und dann gibt es ja immer so verschiedene Optionen, verschiedene Ideen. Dann hätte der eine gerne davon, der nächste davon. Und dann hat man selber noch eine Idee oder irgendwas. Und dann unterm Strich kommt es entweder zum Kompromiss oder man geht den einfachen Weg und jeder bestellt sich das Fläschchen und man trinkt es dann zu dritt aus.
Gibt es irgendeinen Trend, der dich fasziniert, wo du sagst, das könnte irgendwann ein Klassiker werden und bei mir auf die Weinkarte kommen?
Ne, aktuell glaube ich nicht. Also ich finde grundsätzlich so diese Idee oder Richtung, dass die Weine so ein bisschen feingliedriger und eleganter werden, sehr, sehr gut. Aber das hat sich ja mittlerweile schon fast durchgesetzt. Es ist eigentlich keine Idee eines Trends mehr, sondern es hat sich schon etabliert. Und Ja, grundsätzlich bin ich eher ein Freund dieser Art von Wein.
Dass die eher eleganter sind und trinkfreudiger und gar nicht mehr so imposant und so laut und so fett und holzüberladen, alkoholastig und so weiter, sondern eher nuanciert und differenziert.
Genau, ja, weil es halt auch meistens zu den Gerichten meiner Meinung nach besser passt. Und oftmals ist man ja auch bei diesen extrem konzentrierten Weinen schon relativ schnell satt und hat dann wenig Lust auf ein zweites Glas.
Was hältst du so von Trends, wo man zum Beispiel einen Wein in Whiskyfass packt?
Habe ich bisher einmal probiert. Komischerweise ergibt es andersrum für mich mehr Sinn, wenn man Whisky ins Weinfass packt. Ich glaube, da ist der Wein von der Aromatik zu fragil vielleicht, als dass er sowas dann aushält, dass man gleich so eine Klatsche kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Also wäre sowas eher ein Trend, der dich schmunzeln lässt, oder
ja, hast du da sicherlich eine Idee, und wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen. Aber ich kann es mir zumindest nicht vorstellen.
Nein, es ist immer, also ich finde es auch mal gut und wichtig, wenn man eine gewisse Offenheit hat und wenn man für sich selber versucht, auch nicht zu starr zu sein, auch nicht zu kopfstarr, sondern einfach Sachen mal probiert und dann passt oder passt nicht. Also ist noch Kunst oder kann das weg?
Ja, so gehen wir meistens auch an Proben ran. Also wenn wir haben ja eine Auswahl an Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, die auch relativ genau wissen, was, wonach wir suchen und wonach wir halt auch nicht suchen. Und es sind halt auch immer mal wieder Überraschungen dabei. Und das Letzte, wonach wir immer fragen, ist die Liste, wo alles draufsteht. Weil ich glaube, du fängst relativ schnell vorher schon an, dir ein Urteil zu bilden. Wenn du siehst, Wein A ist die und die Qualitätsstufe zu dem und dem Preis, Wein B ist so und so und Wein C ist dann so und so. Und dann hast du dann meistens schon, also keine Meinung vorgebildet, aber zumindest schon mal eine Richtung im Kopf. Und es kommt ja auch durchaus mal vor, dass du Wein A als stärker einschätzt als Wein C zum Beispiel. Und ob du die gleiche Einschätzung hast, wenn du alles vorher weißt, das weiß ich zum Beispiel nicht.
Sind bei der Auswahl für dich verschiedene Parameter neben dem Wein, neben der Qualität, neben dem Geschmack, neben der Verkaufbarkeit oder dem Preis wichtig, wie zum Beispiel, ob der Wein biologisch oder biodynamisch ausgebaut wurde, ob es da einen ethischen Hintergrund gibt, ob es eine politische Ausrichtung gibt, oder ist sowas für dich nicht von der Relevanz und du sagst, für mich zählt rein der Wein und der Geschmack des Weins oder eben die Verkaufbarkeit?
Ja. Also, aber ich glaube, an erster Stelle steht für mich schon Qualität und Geschmack des Weines. Diese biologisch hergestellt, ich glaube schon, dass da mittlerweile 9 von 10 Weinen mittlerweile auf dem Niveau sind, wo man sagt, da ist auch noch Leben im Weinberg. Dass das mittlerweile alles auf einem relativ vernünftigen Standard ist. Diese politische Geschichte, ich frage mich dann halt, was kann der Winzer dafür, wenn irgendjemand ein paar Stufen weiter oben irgendwas entscheidet, wo man nicht mit einverstanden ist. Das hat ja nicht viel damit, also mit dem, also was kann Napa Valley zum Beispiel dafür, dass aktuell Sachen entschieden werden, wo ich persönlich zum Beispiel nicht mit einverstanden wäre. Ich glaube, das ist noch in einem Rahmen, wo ich sage, das hat auf einer Weinkarte nicht viel zu suchen. Also so eine Einsicht oder so eine Meinung hat auf einer Weinkarte nicht viel zu suchen.
Siehst du dich selber als dabei mehr oder weniger treibende Kraft oder als jemand, der das Ganze mit unterstützt, begleitet und da eben auch eine Stimme und Meinung hat? Also ist ja ähnlich, finde ich, fast wie bei einer Wahl, wo man sagt, jede Stimme zählt, und deine Einkaufsdynamik ist dafür ja verantwortlich, ob irgendwas, und gerade eben auch dein Name, der Name eures Restaurants, ob hier jemand irgendeine Präsenz bekommt oder nicht?
Nee, das glaube ich nicht. Wir haben ja, wie gesagt, unser Programm. Ich will nicht sagen, wir halten starr dran fest, aber wir merken das ja auch immer wieder, dass Gäste sagen, jetzt um mal bei dem Beispiel zu bleiben, Mensch, gut finden wir es nicht, aber lecker ist es trotzdem, so nach dem Motto. Und solange das in einem bestimmten Rahmen bleibt, finde ich das ehrlich gesagt ziemlich ähnlich.
Wenn man da so eine gewisse Affinität zu hat, also sprich von mir aus biodynamisch. Also es ist ja von den Top-Weingütern den 2% der bewusst produzierenden Weingüter, die es auf der Welt gibt, die händisch arbeiten, die nachhaltige Weine produzieren, sind ja mehr oder weniger 90% biologisch, biodynamisch, wie du eben auch gerade gesagt hast, 9 von 10. Wer soll die Auswahl treffen? Sind es die Weintrinker? Sind es wir Sommeliers? Sind es die Weinhändler? Also wer sollte versuchen, das mehr oder weniger mit seiner Dynamik, mit seiner Einkaufspolitik zu unterstützen?
Ja, ich glaube, da können schon viel Sommeliers eine Rolle einnehmen. Unterm Strich ist ein Sommelier quasi ein Vermittler zwischen Händler und Gast mehr oder weniger, weil wir als Sommelier sagen halt zum Beispiel einem Händler, das und das läuft gerade ganz gut bei uns, kannst du das vielleicht organisieren für uns? Also so gehen wir zum Beispiel mit vielen Händlern, so gehen wir zum Beispiel ran. Also wir haben das und das mal probiert oder haben das mal gehört. Ich finde gerade niemanden, der das importiert. Ist das was für euch? Könnt ihr euch da mal umschauen, umhören? Mhm. Auf der anderen Seite stehen wir dann halt auch am Gast und sagen, Mensch, wir haben das und das mal gesehen. Aus dem und dem Grund passt das gerade wunderbar vielleicht zum Menü oder zu dem, was sie sich da gerade vorgestellt haben. Und das ist ja schon so eine Art Vermittlerrolle. Und da kann man sicherlich, also jetzt keinen riesen Einfluss nehmen, aber zumindest mal eine gewisse Richtung stupsen. Wo vielleicht dann auch Gäste unterm Strich selber dann mal auf die Suche gehen und sagen, Mensch, das hat uns gut gefallen, gibt's denn noch was anderes?
Wann empfindest du einen Sommelier selber als auf dem Höhepunkt seiner Karriere? Also ist es, wenn man wie du in 3-Sterne-Restaurants arbeitet oder in mehreren 3-Sterne-Restaurants, was du dir ja auch zu schreiben hast? Oder ist es, wenn man irgendeinen Titel erreicht, oder kann man das gar nicht so sagen? Oder ist man dann fertig? Muss man sich selber irgendwie neu definieren?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn man anfängt, so ein bisschen gelassener zu werden, dass man, also ich krieg das ja immer mal wieder mit, dass auch viele jüngere Kollegen oft beweisen möchten, wie viel sie über was genau wissen, was ja auch ein unfassbar wichtiger Teil ist. Aber vielleicht geht es auch gerade in dem Augenblick am Gast nicht darum, zum Beispiel. Und so ein bisschen Atmosphäre und Vertrauen und auch das richtige Timing schaffen. Das geht halt meistens nur über Erfahrung und viele, viele Abende abends im Restaurant. Und ich muss auch dazu sagen, oftmals habe ich viele Kollegen erlebt, die mir am meisten imponiert haben, die im Restaurant nie die lautesten gewesen sind, sondern immer die halt mehr oder weniger zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren und das richtige Gespräch geführt haben zum Beispiel.
Also Kommunikation ist alles.
Ja, Kommunikation ist halt auch zur richtigen Zeit in der richtigen Dosierung und halt auch das Richtige draus schließen, was ein Gast dir gerade erzählt hat. Also wir fragen hier nicht, oder ich frage zum Beispiel nicht explizit, in welche, was möchte man trinken, sondern immer so ein bisschen mit Spielraum, welche Richtung, was darf es nicht sein. Manchmal vielleicht auch nach einem bestimmten Anlass. Und wenn man sich das dann alles so anhört und dann die richtigen Schlüsse rauszieht und dann das Richtige hinstellt, wo der Gast sagt, Mensch, danach habe ich gesucht und das wusste ich ja noch gar nicht. Ich glaube, dann ist da ein bisschen was richtig gelaufen an dem Abend.
Ich glaube aber, dass genau dieser Umstand, wie du ihn skizzierst, unglaublich viel Souveränität und ganz viel Wissen voraussetzt, weil du ja da mehr oder weniger die gesamte Farbpalette sehen musst, aus der du auswählen kannst. Ja. Und wenn du das nicht hast, bist du wahrscheinlich sehr eindimensional, beziehungsweise kannst es gar nicht, dich da irgendwie reinzunörden, das zu verstehen.
Deswegen brauchst du auch immer so ein Stück weit Erfahrung, weil das sind ja oftmals Situationen am Tisch, die lassen sich ja dann meistens nur über eine gewisse Berufserfahrung auch lösen. Und man muss ja auch schon recht viel verschiedene Weinstile zum Beispiel probiert haben, um einen Wein zu finden, der so passt, wie der Gast ihn jetzt gerne hätte, den er selber geschrieben hat. Also die wenigsten Gäste sagen ja, ich hätte gerne jetzt, um ein Beispiel zu nennen, Sauvignon Blanc von der Loire, sondern die sagen halt, ich hätte gerne einen spritzigen, frischen Weißwein, ohne Holz, ohne dies, ohne das. Und dann kommt man halt unterm Strich jetzt ist ein relativ gängiges Beispiel, aber so ungefähr läuft das ja meistens dann an dem Abend ab.
Es war 1976 und glaub mir, die Geschichte ist wahr. Als einige britische Master of Wine mit dem göttlichen Ernst von Männern, die zu viel Bordeaux und zu wenig Demut getrunken haben, feierlich verkündeten, Pinotage hat keine Zukunft. Dieselbe Sorte, in deren Ehren man gerade auf der anderen Seite der Erde auf einem Weingut am Fuße des Simonsburg den ersten Pinotage Rosé der Weingeschichte in eine Flasche goss. Der Mann, der das tat, hieß Michael Spatz-Sperling. Er war Deutscher. Er hatte keinen Universitätsabschluss in Önologie und er störte sich an den Meinungen britischer Master of Wine ungefähr so, wie der Simonsburg sich am Capwin stört, also gar nicht. Und die Briten haben mit ihrer Meinung ungefähr so recht behalten wie Mark Twain mit seiner Todesmeldung. Die Nachricht war stark übertrieben. 50 Jahre später sitzt der Delheim Pinotage Rosé 2026 in meinem Glas, atmet Granatapfel und Weitsicht und fragt mich, ob die Master of Wine ihn jemals probiert haben. Wahrscheinlich nicht. Und es geht bei dem Wein mehr um eine Geschichte. Es geht um den Spatz, der den Berg baute. Und um Delheim zu verstehen, muss man zunächst verstehen, wie absurd die ganze Geschichte ist. Was, wenn man es recht betrachtet, ein klassisches Zeichen für eine große Geschichte ist. 1938 kaufte Hans Otto Hoheisen, ein deutscher Architekt, in Kapstadt einen Hügel voller Zitrusbäume und Buschland, hoch am Simonsburg, und nannte ihn Delheim. Delis Heim. Zu Ehren seiner Frau. Okay, sind wir ehrlich, das ist nicht der kreativste Weinkaufname der Geschichte, aber er ist herzlich. Er pflanzte Reben auf den Rat befreundeter Winzer, ließ die ersten Betontanks 1944 von italienischen Kriegsgefangenen bauen, die Ironie des Schicksals, dass gute Weine selbst im Krieg ihre Baumeister finden und begann, bescheidene Weine zu machen. Dann im April 1951 stieg ein 20-jähriger Deutscher namens Michael Sperlich von einem Schiff namens Winchester Castle in der Tafelbucht von Bord. In der Tasche 10 Pfund Sterling. Im Kopf kein Winzerwissen, keine Ausbildung, keine Ahnung. Spatz, wir wissen es, das bedeutet Haussperling auf Deutsch. Als ob der Name das Schicksal bereits kannte, kam als Cousin zu Hoheisen und begann sich selbst das Weinmachen beizubringen. Keine Bücher, keine Schulen, nur Try and Error. Die Natur des Simonsburg und der kühle Pragmatismus eines Mannes, den die Kriegsjahre gelehrt hatten, dass Probleme keine Gründe sind, aufzuhören. Was dann folgte? Also 1965 machte Spatz Vera Reinhardt einen Heiratsantrag mit einem Glas seines Pinotage in der Hand im Garten von Delheim. Kaum 2 Wochen nach dem ersten Treffen. Wirklich 2 Wochen. Ich würde sagen, Herr Spatz war entschlossen. Und sie heirateten. Aber es war nicht alles rosig. Zum Beispiel 1966 inspizierte er einen Fermentationstank von oben. Das Gerüst bricht, Spatz fällt. Und hunderte Gallonen Pinotage fließen den Berg hinunter wie ein purpurner Fluss ohne Gewissen. Doch wie sagt man so schön, was uns nicht kaputt macht, stärkt uns. Und 1969 beschließt er, über ein Mittagessen aus Sauerkraut und Würstchen mit seinen Freunden Sidney Beck und Franz Malan das südafrikanische Weinrecht zu revolutionieren. Das Ergebnis ist das, ob du es glaubst oder nicht, Wine of Origin System von 1973, das erstmals geografische Herkunft auf die Etiketten brachte und Südafrikas Weinwelt aus dem kollektiven, egal woher, herausriss. 1971 gründete er die Stellenbosch Wine Route, die heute über 200 Mitglieder zählt und damals 3 hatte, weil 3 reichten, wenn man entschlossen ist. Und 1976 machte er, während britische Experten Pinotage den Totenschein ausstellten, den ersten Pinotage Rosé der Weingeschichte. Spatz Sperling starb 2017 mit 87 Jahren. Sein Sohn Victor und seine Tochter Nora führt das Gut heute weiter. Und die Reben stehen noch. Und sind wir ehrlich, der Delheim Pinotage Rosé 2026 ist kein Wein, der die Weinwelt erschüttert. Das will er auch gar nicht. Er will auf dem Tisch stehen, wenn die Sonne noch warm ist und das Gespräch besser wird. Er will der Wein sein, den man trinkt, wenn man den Moment versteht. Nicht, wenn man ihn dokumentieren oder benoten oder auf Instagram inszenieren will. Er ist das erste Pinotage-Konzept der Weinwelt. 1976 von einem deutschen Einwanderer auf einem Kapberg erfunden, der damals mit 10 Pfunden ohne Plan ankam und am Ende eine Route, ein System und eine Rebsorte mit einem Rosé veredelt hat. Und ja, dieser Wein ist klassisch trocken. Und die Säure trägt ihn. Mit einer Lebendigkeit, die man als Frische bezeichnet, wenn man präzise sein will. Und als Freude, wenn man ehrlich sein will. Ein Hauch Muskat. Ja, es ist ein kleiner Muskatanteil in dieser Cuvée, der eine aromatische Würze hinzufügt, wie der richtige Satz am Ende des richtigen Absatzes. Und die Tannine sind so gut wie unsichtbar. Kurze Maischestandzeit, vorsichtige Pressung, kühle Ernte in den frühen Morgenstunden, damit die Frucht kühl und unversehrt in den Keller kommt. Das Ergebnis ist eine Textur, die rund ist, ohne schlaff zu sein, leicht oder leer zu sein. Und der Abgang ist frisch, sauber, mit jenem dezenten Nachhall von roten Beeren, der sagt, noch ein Glas bitte. Und nein, das ist keine Frage. Vielen Dank für dieses so besondere Rosé-Erlebnis, das nach wie vor in der gleichen Art und Weise gelebt wird, dem Hause Dellheim und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ist Lernen für dich mehr Learning by Drinking oder ist es Bücher wälzen oder durchs Internet kämpfen?
Boah, das ist, glaube ich, 50-50. Ich bereite mich aktuell auf eine Sommelier-Prüfung vor und dann habe ich jetzt noch Theorie und Tasting und ungefähr 50-50, würde ich sagen, ja.
Und beim Theoretischen, wo bildest du dich da weiter? Gibt es da verschiedene Medien, wo du sagst, das ist für mich verlässlich und das sollte jeder irgendwie zur Rate ziehen?
Also ich benutze viel Gilsum. Das ist so eine Vereinigung, ich glaube damals in den USA, also Kalifornien entstanden. Da gibt es so einen Jahresbeitrag, ich glaube das sind 70 Dollar oder 80 Dollar um den Dreh. Und da ist eigentlich so jede gängige Weinregion der Welt mehr oder weniger gut beschrieben. Mit so einer Produzentenauswahl, so ein bisschen Jahrgangscharakteristiken. Die machen auch viele Videos zu bestimmten Regionen. Die sind da schon sehr, sehr up-to-date und da steckt jede Menge Arbeit dahinter. Also wenn man, glaube ich, hauptberuflich als Sommelier unterwegs ist, ist die Seite schon ein großer Benefit. Dann Dekanter habe ich abonniert. Die kommt einmal, ich weiß gar nicht, wie oft die kommt. Ich glaube 12-mal pro Monat, pro Jahr. Ja, ich glaube einmal pro Monat. Da bleibt man immer relativ gut auf aktuellem Stand. Und dann tauscht man sich halt untereinander auch jede Menge aus. Ne?
Social Media ein Thema? Also versuchst du über Social Media dich weiterzubilden oder irgendwie Trends abzugreifen oder?
Ich habe gehört, das soll ganz gut sein, aber ich habe damit ehrlich gesagt nichts am Hut.
Ja.
Ja, aber vielleicht ist das auch nicht die allerbeste Entscheidung, aber irgendwie habe ich da nie einen Zugang zu gefunden.
Also finde ich in dem Sinne, man hat halt Entscheidungen, man entscheidet sich selber eben auch für einen Konsumweg, wenn man so möchte. Und wahrscheinlich hast du mehr Lebenszeit als andere, die da von morgens bis abends durchwühlen und versuchen, irgendwas aufzugreifen und dann letztlich auch den gleichen Personen immer folgen. Und die gleiche Zeit kann man ja in Büchern verbringen und da einfach lesen, sich informieren oder auf Webseiten.
Naja, ich fahre jedes Mal mit der Bahn zur Arbeit. Und wenn man da in der U-Bahn sich ein bisschen umguckt, jetzt mal wieder bei dem 9 von 10 Köpfen gucken nach unten und das Einzige, was sich bewegt, ist der rechte Daumen. Weiß nicht, ob es das sein soll. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja zum Glück eine persönliche Entscheidung.
Finde ich aber gut. Also finde ich ganz interessant. Gab es mal Weinbücher, die dich beeindruckt haben, wo du sagst, das ist für mich unglaublich prägend gewesen?
Ja, Inside Burgundy von Jasper Morris.
Okay.
Ich glaube, das sind 800 Seiten Burgund von oben bis unten. Und jedes Mal, wenn man denkt, Mensch, man kennt sich vielleicht ein bisschen aus, also wirklich nur eine Idee. Und dann guckt man in das Buch und dann sieht man, ach nee, vielleicht doch nicht. Das ist unfassbar spannend. Ja. Also das ist halt so eigentlich der Grund, warum das Gebiet so faszinierend ist, steht auf diesen vielleicht 800 Seiten. Ja. Das ist schon absolut verrückt.
Ich habe es leider noch nicht gelesen, von dem her.
Ja, das lohnt sich.
Kommt es bei mir auf die To-Do-Liste?
Ja, guck dir das mal an. Also da steht wirklich alles drin, also auch skizziert, welcher Produzent wo welche Parzelle hat, welcher Produzent aus welchem Spin-off damals entstanden ist und ja, welcher Wein wie gemacht wurde und wie viel Hektar von was. Und das ist schon absolut verrückt. Also auch sehr, 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 sehr viel Detailarbeit.
Und wahrscheinlich, wenn du dort vor Ort bist und das siehst und die Weingärten siehst, dann hast du nochmal eine ganz andere Affinität dazu, beziehungsweise ein ganz anderes Bewusstsein dafür. Viele sagen ja, man versteht Burgund erst dann, wenn man dort wirklich gewesen ist? Wie wichtig sind Weinreisen für dich? Weil Hamburg ist jetzt nicht unbedingt Weinkerngebiet, wenn man so möchte.
Genau,
das ist. Du musst ja schon immer viel Aufwand auf dich nehmen, um irgendwie an die Mosel zu kommen, ja, in die Rioja zu kommen oder ins Bordeaux. Machst du das noch oder fehlt da die Zeit manchmal?
Ja, für? Das macht es nicht einfacher. Also ich nicht mehr so regelmäßig wie früher. Also jetzt sind 1-2 Trips noch dieses Jahr geplant. Weil wir es ja auch gerade kurz von Burgund hatten, wir waren 2017 einmal da und wir sind übers Chablis eingereist und das war ja ein paar Tage nach dieser ordentlichen Frostgeschichte dort und man hat eigentlich nur auf dem braunen Weinberg geschaut. Also so, man liest in Jahrgangsberichten, dass da hat es ein bisschen kühler, hat ein bisschen was ist erfroren. Das liest sich relativ nüchtern und wenn man dann davor steht und sieht, was das für Ausmaße hat, ist das nochmal eine andere Dimension. Und wenn man überlegt, Chassagne-Morachais hat keine 1000 Einwohner, wahrscheinlich noch nicht mal ein Bäcker, aber hat teilweise 7-stellige Landpreise pro Hektar. Also das ist so eine unfassbare Disbalance, was es halt aber auch so faszinierend macht. Also man erkennt im Prinzip einen großen Weinberg daran, dass jemand davor steht und lässt sich fotografieren und nicht an dem Weinberg an sich. Und das hat schon so ein Stück weit Faszination auch.
Welche Weinregion muss man gesehen haben, deiner Meinung nach? Als wenn man sagt, ja, ich bin interessierter Weinträger, Sommelier etc. Gibt es so die Top 3 der Weinregionen, unbedingt mal hätte sein müssen?
Ja, also für mich ist Burgund wahrscheinlich nördliche Rhone und Mosel. Mhm. Ja. Also weil man auch, ich finde an der Mosel, wenn man sich das anguckt, wie unfassbar steil das ist, was da für Arbeitsstunden pro Jahr drinstecken, um Wein so zu machen, wie er ist. Das kann man sich im Prinzip, wenn man nicht viel damit am Hut hat, eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen. Und wenn man dann überlegt, dass man von einem hochwertigen Produzenten eine Flasche Cabernet teilweise für 15 Euro bekommt, kann man sich nicht vorstellen, dass ich das rechnen soll. Das ist ja so viel Handarbeit da drin. Und ich bin oft der Meinung, dafür ist es eigentlich fast noch eine Spur zu günstig.
Würde ich sofort teilen. Also sagt doch jeder, das ist eigentlich das Große und Ganze. Und ich finde bei der Mosel das Interessante, es gibt ja viele Weinbaugebiete, die diese Vorzeigelagen haben, also die Steilhänge zeigen und dann im Hinterland wird dann so der ganze normale Wein produziert. An der Mosel ist es ja nicht so, also sind ja 60% sind Steillagen.
Ja, ist schon verrückt.
Und dann eben für die Preise, die dort aufgerufen werden, ist wahrscheinlich eben auch so ein Problem, warum es derzeit so ein starkes Wintersterben an der Mosel gibt. Und viele prognostizieren, dass in den nächsten 10 Jahren 50% der Weingüter aufgeben werden.
Ja, und dann ist es wieder dieser Punkt. Also das ist nach wie vor meiner Meinung nach deutsche Weinkultur. Wäre schon.
Kann man sowas im Restaurant vermitteln? Also warum ein Wein so besonders ist, außer Weingeschmack? Oder gibt es irgendwelche Weingeschichten, die du besonders gerne erzählst?
Also wir erzählen zum Beispiel halt auch, wir machen recht regelmäßig Mosel-Rieslinge in der Weinbegleitung. Und dann erzählen wir zum Beispiel auch ein, zweimal eine Geschichte, dass wenn es dort im Frühjahr regnet und da muss Weinschnitt gemacht werden oder muss irgendwie in Berg gearbeitet werden, dass sich da die Arbeiter festbinden müssen, die beim Bergsteigen, damit die nicht ab oder wenn sie abrutschen, dass es da nicht so weit runter geht zum Beispiel. Also so ein nasser Schiefer bei ordentlich Neigung wird halt schnell mal rutschig. Und das ist halt nicht das, was man sich normalerweise vorstellt unterm Weinberg.
Heftig, oder? Wenn man genau das einmal erlebt oder eben auch sieht, das finde ich total krass. Und es gibt pro Jahr 7 bis 10 tödliche Unfälle in Weinbergen.
Das ist zum Beispiel nicht das, was man dann irgendwo liest zum Beispiel. Das ist ja schon auch ein Punkt, der schnell mal hinten runterfällt. Ja. Und aber wenn man sich das anguckt, kann man sich denken, oha, ich hätte jetzt mit mehr gerechnet zum Beispiel.
Ja.
Das ist ja schon teilweise, also ich weiß nicht, wie man vor, was weiß ich, wie viel 100 Jahren auf die Idee gekommen ist, da was zu pflanzen. Das ist schon teilweise verrückt.
Ja. Also die Weine geben einem ja recht, warum das dann irgendwann Sinn macht und warum die Weine eben so besonders werden aufgrund des Bodens etc., des Klimas, der Besonderheit der Weine, die da entstehen oder auch der Winzer, die es zu interpretieren wissen, aber es bedarf viel Kraft und viel Engagement, dem Weinberg die Trauben abzuringen, die man dann später braucht.
Ja, und halt auch Konstanz, es muss ja jedes Jahr aufs Neue. Es reicht ja nicht, wenn man das jetzt 3, 4, 5 Jahre macht, sondern das macht man ein ganzes Winzerleben lang, jedes Jahr. Ja. Und wenn es dann jetzt einfach mal blöd gesagt zur falschen Zeit die falsche Temperatur hat, dann ist quasi mindestens ein Jahr zum Beispiel komplett für die Katz. Ist sicherlich manchmal schon nicht ganz ohne.
Weil du gerade den Frost erwähnt hast, man macht ja dann, wenn die Blüten erfroren sind, Bestandserhaltung und muss den Weinberg genauso pflegen, aber man weiß von vornherein, dass man nichts ernten wird. Und das ist dann schon relativ
theoretisch
hartes Los.
Ähnliche Arbeit zu anderem Ertrag. Ja,
ja, ja. Gibt es sonst irgend so einen Ansatz, also neben eigentlich dem Aufwand, neben der Besonderheit der Lagen, wie du zum Beispiel einem Nichtweintrinker erklären würdest, warum Wein so besonders ist oder so eine eigene Ausstrahlung oder so eine eigene Charakteristik hat im Vergleich zu anderen Getränken?
Das ging eigentlich, ich bin ans Thema Wein gekommen, 2010 habe ich in der Villa Rothschild angefangen zu arbeiten, das war in Königstein und ist in Königstein quasi ein Vorort von Frankfurt und eine der östlichsten Regionen vom Rheingau. Und mein damaliger Sommelier hat mich irgendwann mal mitgenommen zum Winzer und mein erster Winzerbesuch war Gunter Künstler. Und das war kurz nach der Ernte 2010. Und dann sind wir so ein bisschen durch den Keller gegangen, der ist da quasi hat sich da bestimmt eine Stunde Zeit genommen und da haben wir verschiedene Sachen probiert. Einmal gerade komplett frisch gepresster Rieslingmost, also auch wie unfassbar lecker eigentlich so frisch gepresster Traubenmost ist. Hat ja nicht viel damit zu tun mit dem Traubensaft, den du dann irgendwann im Supermarkt findest. Das haben wir einmal probiert und dann Riesling, der so Bissen gerade, der gerade frisch auf der Flasche gewesen ist und dann 5 Jahre gereifter. Und der hat immer so ein paar Sätze dazu erzählt, hat auch so ein bisschen was von Aromatik gesprochen und erzählt. Und das hat er erzählt und dann habe ich da gerochen und das stimmt ja alles. Und dann kam irgendwie eins zum anderen. Und auch gerade diese Geschichte finde ich halt so interessant, wenn man so ein bisschen von jemandem oder mit jemandem drüber spricht, der jetzt nicht ganz so viel damit zu tun hat. Also erstens kannst du eigentlich einen Jahresverlauf relativ gut erzählen mit dem Ergebnis, was du in der Flasche hast. Also das hast du da nicht wie in anderen Getränken. Also ich glaube, ob's im Sommer 30 Grad war und nicht geregnet hat, ist ein Whisky nicht ganz so, finde ein Whisky nicht ganz so interessant wie ein Wein zum Beispiel. Und man kann halt auch, ohne dass man viel, viel Erfahrung hat, relativ leicht Aromatik aus dem Wein rausriechen, egal ob rot oder weiß. Also man kommt bei einem knackigen Sauvignon Blanc schnell auf die Idee von irgendwie so frisch geschnittenem grünen Gras, ohne dass man viel Erfahrung braucht. Also man riecht dran und das habe ich schon mal irgendwo gerochen und wenn man dann noch mehr richtige Richtung stupst, dann kriegt man, glaube ich, recht schnell die Verbindung dazu. Und ja, das ist schon recht faszinierend daran. Und wir kriegen das ja auch mit. Wir machen hier auch ab und zu mal eine Weinprobe. Und dann lassen wir die Gäste immer vorher so ein bisschen sagen, Mensch, wonach riecht das denn für euch? Und dann, also am Anfang ist es oft so, dass man, das habe ich schon mal irgendwo gerochen, aber ich kann es nicht zuordnen. Und wenn man dann so ein bisschen eine grobe Kategorie gibt, dann wird es halt unterm Strich auch immer genauer.
Ja. Das hattest du erwähnt, Whisky kann das nicht unbedingt, also ein Jahr widerspiegeln. Gibt es irgendein Getränk, das ähnlich faszinierend ist für dich wie Wein? Oder ist Wein da komplett einzigartig?
Es ist schon komplett einzigartig. Sake ist noch so ein Thema, weil es da halt aber unfassbar viel kulturelle Hintergründe gibt, die man hier so... Dort ist ja zum Beispiel die Lage von der Sake-Brauerei wird oftmals... ausgesucht, je nachdem, welches Wasser wo verfügbar ist. Das ist ja eine komplett andere Voraussetzung als hier, wie es hier mit Wein gemacht wird. Aber auch das ist zum Beispiel essenstechnisch sehr, sehr spannend kombinierbar, weil es ja zum Beispiel auch viel über Temperaturen geht. Also du kannst einen Sake bei 30 Grad servieren oder 35, genauso gut wie bei 10, 11, 12 und du hast dann trotzdem zwei komplett verschiedene Ergebnisse.
Was ja ähnlich beim Wein ist, als ob du jetzt einen Rotwein, Weißwein, Roséwein bei 5 Grad servierst oder 7 Grad oder bei 30 Grad. Bestimmt ja mehr oder weniger das Geschmacksbild. Wie wichtig ist bei dir im Allgemeinen der Weinservice? Weil ihr seid ja zumindest in der Außenwahrnehmung ein relativ klassisches Haus. Und da vermutet man so einen ganz klassischen Service. Machst du den auch klassisch oder bist du da eher...
Ja, schon so ein bisschen lockerer zu sein in einem gewissen Rahmen, wo es halt auch noch passt. Also es ist ja oftmals so ein Thema, dass so eine Art Restaurant in so einer Art Hotel, dass das schon alles relativ formell ist und dass da alle mit Anzug und Abendkleidchen sitzen und sich gegenseitig angucken, aber wenig reden und alles relativ ruhig ist. Das ist ja genau so eine Art Atmosphäre, die wir eigentlich nicht versuchen so zu erzeugen, sondern wenn du halt abends essen gehst, dann ist es ja eher ein schöner Anlass und die Leute sollen sich wohlfühlen und sollen Spaß haben und sollen von mir aus auch mal ein bisschen lauter reden oder lachen. Das ist ja alles kein Problem. Wir gucken halt immer, dass wir immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Wenn jetzt ein Gast mal, also oftmals, wenn jetzt Gäste alleine reisen, ist die Zeit, die wir am Tisch verbringen, um ein Vielfaches höher zum Beispiel, als wenn man zu zwei, zu dritt, zu viert unterwegs ist. Und ja, unterm Strich ist das eigentlich eine relativ lockere, entspannte Atmosphäre. Und es ist auch das, wir haben ja schon etliche Gäste, die sagen, das ist jetzt für jede Premiere auf diese Art essen zu gehen. Und dann würden sie so eine Art Resümee ziehen am Ende, Mensch, das ist ja alles ein bisschen lockerer und entspannter, als wir uns das vorgestellt haben. Und wenn das dann immer noch mit einer gewissen Professionalität verknüpft ist, ist das, glaube ich, ein gelungener Abend.
Und vom Service selber, wo würdest du sagen, das ist meine Handschrift? Daran kann man mich erkennen, das mache ich besonders oder das ist mir persönlich sehr wichtig?
Ich glaube, das ist so ein gesunder Mix aus allem. Also ich habe so, gibt nichts Schlimmeres als ein leeres Glas zum Beispiel. Also meine Bedeutung ist die Idee 0,1. Wenn das Glas jetzt aber ausgetrunken ist und da ist noch die Hälfte auf dem Teller, dann ja, wird da sicherlich nochmal nachgeschenkt, ohne dass es dann am Ende auf der Rechnung steht. Also wenn das alles in einem bestimmten Rahmen ist, sind wir da immer sehr, sehr gastzugewandt. Ich bin jetzt kein großer Freund von, also früher war es wo gang und gäbe, dass du wenn du mit rechts eingeschenkt hast, dann war die linke Hand streng auf dem Rücken, dass man die bloß nicht sieht. Das machen wir jetzt so auch nicht mehr. Ja, du kannst auch mal, wenn zwei Gäste nebeneinander sitzen und du kommst an den einen Gast von der linken Seite besser ran als von der rechten, dann machen wir auch mal von der linken Seite einen Service. So wie es halt in dem Augenblick am wenigsten stört oder den Gast am wenigsten nicht beeinträchtigt, aber wo er am wenigsten von mitbekommt.
Und beim Weinservice selber, hast du da gewisse Dinge, die du selber entweder schön findest, wenn du im Restaurant bist oder die du unbedingt lebst, vielleicht sogar irgendwelche, ich sag mal, versteckte Situationen, die man so gar nicht mitbekommt, weil dekantieren ist klar, das machen alle und ganz gerne oder lüften als solches oder mit einer Portweinzange arbeiten, sowas gibt's auch immer mal wieder, aber irgendwas, wo man sagen kann, Mensch, achte da ein bisschen mehr drauf.
Ja, also ich finde, das ist vielleicht auch so eine kleine Marotte, ich finde nichts schlimmer als so dieses Staniol, wenn das so unsauber geschnitten ist, also wenn es eher abgeknabbert aussieht als abgeschnitten. Das ist so, ja, so eine kleine Eigenart. Also das mache ich nicht. Also das triggert mich jetzt nicht, aber ich sehe das dann halt und dann, ach Mensch, schade. Hat nicht geklappt. Weil wir oftmals dann, wenn die Flasche leer ist, dann machen wir die Kapsel wieder drauf und die Flasche sieht quasi ungeöffnet aus und es sieht halt auch schöner für den Gast aus. Ja. Und ich gucke halt auch immer, dass der Gerätor aufgeräumt ist. Dass da kein Probeglas draufsteht, also dass der Korken da ist, wo er hingehört. Ja, das ist so eine kleine Eigenart.
Gibt es irgendwas, was du vermisst? Weil ich fand zum Beispiel eine Lichtinszenierung unter den Dekanter zu stellen, Also, dass man so eine unterschiedliche Beleuchtung für den Dekanter hat und dann der Wein sich unterschiedlich in verschiedenen Farben präsentiert, in dem Augenblick oder über den Abend, wenn es dann auf die Karaffe auf dem Gerichtstisch oder am Tisch steht. Und man hat immer wieder eine unterschiedliche Wahrnehmung für den Wein. Also man empfindet ihn anders und nimmt ihn unterschiedlich wahr. Das ist jetzt eine totale Spielerei und abgedreht wahrscheinlich. Aber ich fand das für mich selber signifikant, wie ein Wein in dieser ersten Präsenz sich verändern kann, wenn ich ihn blau ausleuchte oder grün ausleuchte oder rot ausleuchte. Und wie man sich selber dort darauf einstellen kann. Das ist jetzt so eine abgedrehte Art von Weinservice, aber für dich irgendwas, wo du sagst, so, wenn es sowas gäbe, dann wäre das total spannend?
Ja, also wir überlegen schon länger, dass wir zum Beispiel eine Weinbegleitung anbieten mit nur einem Wein, aber in verschiedenen Stadien präsentiert. Also die Hälfte der Flasche kommt in die Karaffe, die andere Hälfte kommt ein bisschen aufs Eis, dann hast du verschiedene Gläser, sodass du unterm Strich einen Wein trinkst, aber auf 5, 6 verschiedene Art und Weisen. Das ist so eine Idee, wo wir gerade noch so ein bisschen am Tüfteln sind. Wir haben noch nicht die perfekte Rebsorte gefunden. Und aber das ist so eine Idee, die wir jetzt irgendwann nochmal so ein bisschen intensiver angehen möchten.
Großartig. Mhm. Also ich hatte immer so eine Weinprobe in der Weinbar, wo ein Wein in 3 verschiedenen Temperaturphasen serviert wird. Also bei 5 Grad, bei normaler Temperatur, also 16 Grad und bei 30 Grad. Mhm. Und du hast eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung. Wenn du das dann mit Käsen kombiniert hast, wird das so crazy. Also ist natürlich eine totale Misshandlung, sowohl bei 5 als auch bei 30 Grad den Wein so zu servieren. Aber allein dieser Aha-Moment für den Gast und dann eben auch die, wenn der Wein sich dann temperaturmäßig dann dem Normalzustand anpasst, ist das total verrückt. Also da finde ich manchmal jetzt mit den 30 Grad schon sehr gewagt, aber sollte man auch ein bisschen mehr mit allen möglichen Elementen, die man hat, spielen, um dem Wein nochmal eine andere Präsenz.
Das machen wir im Prinzip gar nicht aktuell. Also gerade wenn es um Weinbegleitung geht, dann wird ein Wein serviert auf eine Art, wo wir halt der Meinung sind, so präsentiert er sich am besten. Aber es gibt sicherlich noch viele, viele, viele andere Möglichkeiten, um den gleichen Wein in einem anderen Zustand zu zeigen oder in einem anderen Stadium. Oder es reicht ja schon, wenn es ein anderer Rahmen ist. Also wie viel macht ein Glasgröße aus? Oder wie viel Input hat das, wenn die Oberfläche sich verändert? Und da kann man sicherlich ein bisschen was mit anspielen.
Ich finde dieses Glasthema, obwohl jeder von uns das irgendwie theoretisch durchspielen kann, fasziniert es dann trotzdem immer wieder aufs Neue, wenn du sagst, ich probiere ein Syrah-Glas und dann nehme Riesling-Glas. Und logisch verändert das rein von der Physik, von der Chemie, von allen verschiedenen Gegebenheiten den Wein und die Wahrnehmung. Aber wenn man es dann erlebt, hat das immer wieder, also da kann ich immer nur zu animieren, das mehr auszuprobieren und bitte immer ein zweites Glas dazu zu nehmen für sich selber zu Hause, wenn man Wein trinkt.
Wir haben halt auch hier eine relativ klassische Glasserie auf Arbeit. Wir arbeiten mit der Classic Select Serie von Zwiesig. Ich glaube, die heißt mittlerweile anders. Die so ein ganz kleines bisschen kantiger von der Form ist. Unfassbar fein und dünn, aber halt stabiler, als sie vielleicht aussehen. Und auch viele Gäste sind halt auch überrascht, wie unfassbar leicht so ein Glas ist.
Ist das dein Lieblingsglas oder hast du zu Hause andere Gläser?
Nee, ich mochte die schon immer. Also schon bevor ich hier schon in Hamburg angefangen habe, war das eins meiner Lieblingsgläser. Ich mag Josephinenhütte von der Sensorik sehr, sehr gerne. Da bin ich am Anfang nicht zurechtgekommen, aber irgendwie hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Also grundsätzlich haben, glaube ich, alle Gläser seine Vor- und Nachteile.
Man muss sich selber irgendwie nur vergegenwärtigen oder vor Augen halten. Und ich finde das ähnlich wie früher bei der analogen Fotografie, die verschiedenen Firmen. Der eine hat einen Blaustich, der andere einen Grünstich. Und wenn man das bei den Gläsern einordnen kann, da sind die Gläser relativ treu, dann kann man die einfach als Werkzeuge und als Hilfsmittel nutzen und bewusst einsetzen.
Funktioniert alles ziemlich gut. Also es ist, wir sind sehr, sehr zufrieden damit. Wo man halt immer so ein bisschen mit schaut, auch das sind so Themen, da habe ich mich früher nie groß mit beschäftigt. Aber du hast immer diese so eine Art Mäusebisse oben am Rand von einem Glas, wo man immer denkt, Mensch, hat da jetzt einer reingebissen. Aber ich hatte mich da jetzt vor ein paar Wochen mit unserem Lieferanten unterhalten und er hat uns zum Beispiel den Tipp gegeben, dass man den Wasserdruck von der Spülmaschine justiert, weil wenn er zu hoch ist, fangen die Gläser an zu springen und wenn sie quasi landen auf der Kante, da springen immer so ein paar Chips ab. Und ja, wenn so ein Glas angesprungen ist, dann kannst du es ja schon nicht mehr benutzen. Und wenn man das da so ein Stück weit minimieren kann, dann hilft das auch, ne?
Großartige Idee.
Da bin ich so nie drauf gekommen, aber wenn man drüber nachdenkt, ergibt das sogar Sinn.
Auch zu Hause, wenn man die Spülmaschine direkt nach dem Spülen öffnet, verhindert es, dass die Gläser erblinden in einer gewissen Form und Weise. Also es resultiert ja aus den früheren Zeiten, als die Spülmaschinen noch nicht selber aufgegangen sind. Und dann waren die Gläser, die man manchmal nachts in die Spülmaschine getan haben, dann 4-5 Stunden in der Spülmaschine, reagiert mit den ganzen Chemikalien und dadurch kam dieser Grauschleier, der manche Gläser eben unbrauchbar gemacht hat.
Wenn das Rotweinglas am Abend nicht nochmal kurz ausgespült hast, sondern erst am nächsten Tag, dann irgendwann bleibt halt unten mal ein bisschen was hängen, ne? Aber grundsätzlich ist das schon ein spannendes Thema.
Durchaus. Und viel zu wenig gespielt, also auch viel zu wenig darüber kommuniziert. Und es sind manchmal selbst solche Sachen, also diese handwerklichen Sachen, da ist ja jeder Weintrinker, jeder Gast mit Vertrauten, sowas manchmal am Tisch zu erwähnen, finde ich auch bereichernd. Und das holt einen dann so manchmal zurück und unterhält auf der anderen Weise. Unterhaltung ist ein wichtiges Thema. Gibt es für dich irgendeine digitale Situation, Lösung, die du dir im Restaurant vorstellen könntest, wo du sagen würdest, wenn sowas weitergespielt wird, dann wäre das super?
Also ich glaube, im Restaurant an sich kann ich es mir ehrlich gesagt aktuell nicht vorstellen. Wir hatten jetzt ein, zweimal eine Situation, wo ein Gast eine Seite von der Weinkarte fotografiert hat, hat es bei ChatGPT hochgeladen und er sagt, dann, Mensch, du kennst ja meine Vorlieben, das und das trinke ich gerne. Was soll ich von dieser Seite ausnehmen? Also auch grundsätzlich auf die Idee muss man auch erstmal kommen, dass man einen Chatbot fragt, welche Flasche man nehmen soll. Finde ich auch recht interessant. Also wenn man auch darüber nachdenkt, da gibt es ja durchaus Sinn, weil er wahrscheinlich nicht das erste Mal sein ChatGPT damit füttert. Aber das nimmt ja auch so ein bisschen den persönlichen Kontakt zu dem Abend dann auch weg. Deswegen, ich glaube aktuell, kann ich mir nicht vorstellen. Dann vielleicht eher im Handel, dass man da vielleicht vorher ein, zwei Parameter durchgibt. Vielleicht nicht nur, was der Wein können soll oder muss oder in welcher Range er sich abspielen darf, sondern auch zu welchem Anlass, dass man sagt, Mensch, das und das ist der Plan, das und das soll es zu essen geben, so und so viele Gäste sind da, mit dem und dem verschiedenen Rahmen vielleicht. Und wenn daraus dann vielleicht 2-3 Empfehlungen entstehen, das ist vielleicht, das kann ich mir eher vorstellen als so eine komplette Unterstützung im Restaurant.
Gibt es für dich irgendwelche digitalen Lösungen, die du dir vom Handelsseite wünschen würdest, wo du sagen würdest, wenn das vorhanden wäre, also losgelöst vom digitalen Shop und so weiter, wo man einfach Zeit spart, um das zu bestellen?
Ja, also unser Bestellprozess aktuell läuft ehrlich gesagt so. Also entweder gehe ich mit dem, wir haben jemanden, der kümmert sich nur um die Weinbestellung fürs Hotel. Also wir gehen dann quasi rum und sage, ich hätte gern das und das und das und das. Und dann gucken wir uns das an und er holt Angebote zum Beispiel ein und dann wird bestellt und eingepflegt. Oftmals ist das aber aktuell so, dass wir Neuentdeckungen läuft immer über eine Idee von einem Lieferanten zum Beispiel oder ein Winzer stellt sich vor. Und dann wird das eigentlich recht klassisch aktuell über SAP ausgelöst. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zum Beispiel auf Händler XY, dass wir auf die Homepage gehen, dass wir dann ein Kundenkonto haben und uns dann die Sachen aussuchen. Sondern es läuft meistens vollautomatisch über irgendwelche Warenwirtschaftsprogramme. Und da bin ich auch nicht weiter drin. Ich sage nur, was ich gerne hätte. Und die Beschaffung und die Pflege, das übernimmt dann die Einkaufsabteilung.
Lass uns zusammen einen echten Underdog-Helden zerlegen. Den Joseph Drouin Reserve de Verdon 2023 aus dem Chablis. Endlich mal ein Burgunder, der kein überteuerter Grand Cru Snob aus der Côte de Beaune ist. Der mit Eichenfässermuskeln und Preisschild droht, sondern ein Village Chablis. Der dich mit einem schiefen Grinsen ansieht und sagt, ich bin nur Chardonnay aus dem Norden des Burgunds. Aber warte, bis du mich trinkst. Dann wirst du salzig, mineralisch erröten vor purem Glück. Und wenn du bis eben noch gedacht hast, das ist ein Wein, dann liegst du falsch. Denn dieser Tropfen ist eine Zeitmaschine in die Urzeit der Erde. Verpackt in eine Flasche mit dem Etikett eines Hauses, das weiß, dass man Terroir nicht übermalt, sondern übersetzt. Und das in einem Jahr wie 2023. Ein heißes, verrücktes Jahr im Burgund. Eines der wärmsten überhaupt, das diesen Wein zu etwas Besonderem gemacht hat. Reif, aromatisch, generös, aber mit dieser typischen Chablis-Kante. Die sagt, ich bin immer noch Chablis, nur mit noch mehr Saft. Und Chablis ist nicht das, was die meisten denken. Es ist kein leichter Weißwein für den Sommer. Es ist der nördlichste Zipfel des Burgunds. Im Prinzip ein dramatischer Kreis aus Hügeln, wo der Wind pfeift. Und die Reben kämpfen müssen. Und hier im Chablis regiert der Kemeritgenboden. Dieses weiß-graue Kalksteingestein, vollgepackt mit Millionen winziger Fossilien und Meerestieren aus einer Zeit, als hier noch ein urzeitliches Meer schwappte. Also vor, lass mich zählen, vielleicht 100 Millionen Jahren. Und genau das ist Geologie, die schmeckbar wird. Diese salzig-flintige, austernschalenartige Mineralität, die Chablis zu Chablis macht. Eben kein Bardetto Chardonnay aus Übersee, sondern ein Wein, der wie ein kühler mineralischer Schlag ins Gesicht wirkt. Erfrischend, lebendig und fast elektrisch. Und wer ist dafür verantwortlich? Die Drouins. Ja, genau die Drouin-Familie, die das Chablis quasi wiederbelebt hat. Maison Joseph Drouin wurde 1880 im Boden gegründet. Und zwar von Joseph Drouin. Der, und das wissen die wenigsten, im Prinzip aus dem Chablis kam. Aber der wahre Held dieser Geschichte ist Robert Drouin. Denn in den 1960er Jahren, als die Chablis-Weinberge nach der Reblaus-Katastrophe des 19. Jahrhunderts größtenteils verlassen und verwildert da lagen, hat er das Potenzial erkannt. Er war einer der ersten, der massiv investiert hat. 1968 kauft die Familie fast 40 Hektar, pflanzte neu und baute den Ruf wieder auf. Heute leiten die vier Urenkel Philippe, Laurent und Frédéric sowie Véronique Bastrouin als Önologin und Winemakerin dieses legendäre Weingut. Ja, und Véronique macht die Weine. Mit dieser ruhigen, präzisen Handschrift. Die Terroir atmet statt Kellertricks. Das Weingut hat seit den späten 80er Jahren organische Bewirtschaftung, seit den 90er Jahren mit biodynamischen Elementen. Kein Greenwashing, das ist Charakter. Weniger Eingriffe, mehr Respekt vor dem Boden. Und dann der Moulin de Vaudan. Diese alte Wassermühle aus dem 18. Jahrhundert, direkt am Fluss. Direkt bei den Grand Crus. Seit 2008 trägt der Chablis den Namen Drouin-Vaudan. Als Hommage an genau diesen Ort. Die Reserve de Vaudan kommt ausschließlich von eigenen Weinbergen, die eingeklemmt zwischen Premier-Cru-Lagen wie Montetonnier und Montemilieu. Das ist kein anonymer Village-Wein, das ist ein Wein mit Adresse. Ganz nah dran an die Großen, aber bezahlbar und zugänglich. Ja, dieser Wein ist ein absolut perfekter Einstieg in echte Chablis ohne Kompromisse. Preislich fair, zugänglich jung, optimal zu trinken zwischen 2 und 6 Jahren, mit einem Potenzial von 8 bis 15 Jahren und mit genügend Komplexität, um Kenner zu begeistern. Es ist der Comedian, der nicht brüllt, sondern mit Timing punktet. Witzig, mineralisch, nie langweilig. Ideal natürlich zu Austern, gegrillten Fisch, Ziegenkäse, Sushi. Ja, sogar zu einem cremigen Risotto. Dieser Wein hat Potenzial. Er schneidet durchs Fett wie ein scharfes Messer durch Butter.
Ohne je aggressiv zu werden.
Auf Joseph Drouin. Auf Robert, der die Reben gerettet hat. Auf Véronique, die sie zum Sprechen bringt. Auf den Kemeritgenboden, der seit Urzeiten Muscheln sammelt, die sie später in Wein verwandeln. Ja, trinkt diesen Wein mit diesem ganz leichten Grinsen,
das uns sagt, ich habe Chablis jetzt endlich verstanden.
Ein großes Dankeschön an die Maison Joseph Drouin. Und natürlich an den deutschen Importeur, an das Handelshaus Schlumberger.
Welche Aufgaben sollte ein Händler haben? Also sollte er über das Weingut informieren? Sollte er da in dieser Sache Digitalisierung, sollte er da Filme haben über das Weingut, über den Wein, dass man sich da informieren kann? Oder ist er eine reine Zwischenstation und diese Informationen sollten alle vom Winzer selber kommen, man sollte sich dort durcharbeiten.
Ja, also ich mache das meistens selber, dass ich mich dann über den Winzer informiere, auch weil es ist ja oftmals so, dass ein Händler mit dem Winzer zum Beispiel vorbei kommt auf Besuch und dann wissen wir ja vorher, welcher Winzer kommt.
Ja.
Und dann gucke ich mir vorher schon mal an, was der Winzer so macht oder welche Art von Wein, welche Handschrift. Ich glaube, ein Händler, für mich ist das Wichtigste, dass ein Händler ungefähr weiß, was wir suchen. Also auf welcher Suche wir sind oder was wir nicht gebrauchen können, zum Beispiel. Hm. Ein bisschen Flexibilität finde ich mal ziemlich gut. Also wir haben hier auch mit Sitz in Hamburg jemanden, da können wir eigentlich immer anrufen und sagen, Mensch, ich brauche das und das und das. Und entweder sagt der Mensch, habe ich da, kein Problem, oder habe ich gerade nicht da, ich höre mich aber mal um. Also so dieses reine Händlergeschäft, so ich habe die Weine da und alles andere interessiert mich nicht. Ich glaube, das gibt's so auch nicht mehr. Die sind da auch deutlich flexibler geworden und auch gastrobezogen oder nicht fokussiert, aber schon mit, also die wissen teilweise schon, was ein Restaurant gerade braucht oder auch nicht.
Wenn du den Wein jetzt bekommst oder du hast so ein klassisches Händler- oder Winzergespräch, dass die sich bei dir vorstellen, dann hast du ja Grundinformationen. Aha. Und diese multiplizierst du ja in eine gewisse Art und Weise, dass es eben deine Handschrift ist am Tisch, dass du den Wein erklärst. Mhm. Gibt es da bestimmte entweder Informationen oder Wörter, die du total gerne benutzt oder einen Stil, wie du einen Wein beschreibst, damit es für den Gast an dem Abend ein Erlebnis wird und er sich in den Wein reinführen kann? Also hast du Lieblingswörter, hast du nicht Lieblings- oder hast du Wörter, die du überhaupt nicht hören kannst?
Ich versuche mal relativ bildliche Sprache zu benutzen, also jetzt nicht irgendwelche Wörter, die so, also wenn man nicht viel mit Wein im Hut hat, kann man ja mit verschiedenen Begriffen nicht allzu viel anfangen. Hm. Das sind halt Sachen, die versuche ich zu vermeiden, sondern eher so ein bisschen bildlichere Sprache zu benutzen. Also wenn man von einem saftigen, frischen Weißwein spricht, dann kann man sich schon vorstellen, dass der vielleicht eine Spur mehr Säure hat zum Beispiel, oder bei Rotwein mit eher so feinem, runden Tannin zum Beispiel, oder so ein bisschen würzigerer Art und solche Geschichten halt, dass man Sachen grund oder dass man den Wein grundsätzlich in eine bestimmte Richtung beschreiben kann. Ja.
Und bei Metaphern, was funktioniert da am besten? Ist es Fußball, sind es Autos, sind Schauspieler, Musikstücke, Theaterinszenierungen, um dem Wein so mehr oder weniger ein Gesicht zu schenken oder also die Wahrnehmung zu eröffnen?
Ja.
Weil das manchmal Gäste mehr trifft, als wenn man rein anonym über den Wein reden würde.
Habe ich jetzt so noch nicht benutzt, aber wahrscheinlich wäre es am ehesten ein Musikstück.
Ja.
Mit einer gewissen Melodie und deutlich facettenreicher, ja.
Findest du, man kann Wein mit sowas wie Musik oder Film oder Bücher kombinieren? Dass wenn man es vergleicht und man hat zum Beispiel ein Musikstück, was ich in einem Wein wiedergespiegelt finde, schmeckt der Wein dazu anders oder ist es an den Haaren herbeigezogen?
Also ich finde, ein Wein hat schon so eine Art Rhythmus oder Dynamik oder vielleicht auch ein Stück Lautstärke und sowieso Struktur. Also das kann man schon viel mit Musik vergleichen. Aber das habe ich jetzt abends noch nicht, also so habe ich einen Wein noch nie erzählt, ehrlich gesagt. Mhm. Oder noch nie so über einen Wein geredet. Ja. Wenn man Wein mit Autos nicht vergleicht, aber gleichsetzt, ja, dann geht's ja oftmals über Prestige oder Leistung, oder? Ja, das weiß ich nicht. Das sind ja so zwei Punkte, die ich jetzt bei Wein nicht ganz so spannend finde.
Aber letztlich ja eben auch eine Gegebenheit, mit der du jeden Tag arbeiten muss, sprich Prestige, mhm, beim Wein. Mhm. Stört es dich oder findest du es gut, dass manche Weine sich in ihrer Wertigkeit multiplizieren, sobald sie irgendwie auf dem Markt sind? Oder also findest du es gut, wenn Menschen in Wein investieren und sagst, part of the business, oder eher schwierig?
Ist sicherlich part des Geschäfts, aber dafür ist es meiner Meinung nach nicht gemacht. Mhm. Ja, also ich finde, eine Flasche ist dafür da, dass man sie irgendwann mal trinkt, also muss nicht heute oder morgen sein, aber in 3, 4, 5 Jahren oder was weiß ich, je nachdem, wie man halt der Meinung ist, da ist sie gerade perfekt. Aber Handel oder Spekulation, oder das ist ja dann schon eher Spekulation, finde ich ehrlich gesagt schade, weil, wie gesagt, dafür ist es eigentlich nicht gedacht, ursprünglich zumindest. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ohne funktionierenden Zweitmarkt viele Allokationsrunden gut funktionieren würden, zum Beispiel. Also viele sagen zwar, finde ich überhaupt nicht gut, oder auch viele Produzenten sprechen ja auch darüber, aber ich glaube, wäre oftmals die Nachfrage auf dem Zweitmarkt nicht so, wie sie ist, hätte man auf dem Erstmarkt sicherlich auch Probleme. Also wahrscheinlich geht das eine oder das andere nicht, wobei ich das eine nicht ganz so gut finde.
Hast du selber eine Bucketlist mit Weinen, die du irgendwann mal trinken möchtest? Oder ist es bei dir alles situativ gesteuert und du möchtest dann dem Anlass entsprechend den Wein auswählen.
Ja, schon Anlass entsprechend, aber man hat ja schon immer so ein paar Sachen im Kopf, wo du sagst, oder wo man sich das unfassbar gut vorstellt. Zum Beispiel, ja, so ein Holy Grail für mich ist Musigny von Leroy. Ob man da jemals drankommt, ist eine andere Frage. Oder vom Egon Müller so eine gereifte TBA würde ich auch gerne mal probieren. Aber sonst, wir haben ja das Glück, dass wir hier auf einen relativ großen Weinkeller zugreifen können. Und man muss auch sagen, wir haben ja, wie gesagt, am Anfang gesagt, da ist ein bisschen was im Keller. Und, laut Einkauf dreht sich der Keller 1,8 Mal pro Jahr.
Oh wow.
Und das ist schon eine sehr, sehr große Art. Ja, ja. Und dementsprechend viel wird auch probiert, weil das ist so ein Anspruch, den wir haben. Jede Flasche, die an Gas geht, wird vorher probiert, ob sie gut ist. Und so kommt man halt auch in die Versuchung, dass man sehr, sehr viele verschiedene Weine probiert über das Jahr hinweg. Aber so richtig trinken, ja, hätte ich gerne einmal ein Fläschchen Musigny von Leroy. Ja, wie sieht's bei dir aus?
Wenn du jetzt dein Auto verkaufst und du kaufst dir Musigny von Leroy, würdest du den dann singulär probieren oder würdest du den kombinieren? Ich antworte gleich auf die Frage. Dann.
Ich glaube, so wie er ist. Ja?
Ja,
ja, nur um zu
gucken, ganz knackig.
Wirklich so groß ist, wie man sich's vorstellt.
Ja. Für mich gibt's persönlich gar nicht so diese Bucketlist, wo ich sage, die muss ich unbedingt probieren, weil die Weinwelt da irgendwie so groß ist. Aber für mich gibt es eine Liste von Weinen, die ich schon mal getrunken habe und entweder kombiniert habe mit anderen Wein bei irgendeiner Weinprobe oder nur ein Schlückchen getrunken habe oder sie eben kombiniert habe und dann eher die Wunschliste, diese nochmal zu probieren und diese nochmal neu zu definieren. Und das resultiert manchmal aus einer Phase heraus, aus den, keine Ahnung, Anfang der 2000er Jahre, wo ich ein anderes Weinbewusstsein hatte, eine andere Weinerfahrung. Und ich würde jetzt gerne bei manchen Weinen, die ich wahrscheinlich so auch gar nicht mehr bekomme, einfach erleben, wie ich sie jetzt wahrnehme. 75 Figeac zum Beispiel war damals für mich so einer der absoluten Augenöffner, wie Bordeaux sein kann, klassisch sein kann. Und sowas würde ich total gerne nochmal probieren. Oder 90er Kristall fand ich damals ganz großartig, außergewöhnlich und würde den heute nochmal probieren, um einfach zu sehen, ob ich den Wein noch so wertschätze. Es ist natürlich dann auch immer eine verzögerte Situation, weil der Wein sich natürlich weiterentwickelt hat, als wie damals. Und ich wüsste keinen Wein von Figeac, der war wie der 75er. Also selbst wenn ich es dann jetzt auch mit dieser Zeitverzögerung dann probiere, also sprich 25 Jahre später, glaube ich nicht, dass ein 2000er Figeac oder 2002er Figeac ähnlich ist wie der 75er damals war, weil der Stil sich natürlich verändert hat. Also sowas würde mich total reizen, wenn ich von der Bucketliste spreche. Und ich würde es persönlich dann auch singulär probieren. Also ich würde den Wein nicht kombinieren, ich würde kein Menü dazu servieren, sondern das ist für mich dann irgendwie immer so eine Spielerei, wo ich sage, das eine ergänzt das andere, aber man nimmt dem anderen auch irgendwie was an Präsenz und an Tiefe. Kann total deplatziert sein, diese Aussage, aber ich empfinde es persönlich so. Es wird mehr durch die Kombination von beiden, aber das Singuläre geht verloren.
Machst du dir Notizen zu jedem Wein?
Immer weniger. Ich habe es ganz oft und ganz lange gemacht. Ich rate auch jedem dazu, Weinnotizen zu machen, weil man sich irgendwann darauf berufen kann. Jetzt im Zuge der Digitalisierung und KI wird es noch einfacher, weil früher habe ich die ganzen Weinnotizen dann irgendwann ins Regal gestellt und dann in die blaue Tonne geworfen. Dann nach 10 Jahren, weil ich sie sowieso nicht gelesen habe. Aber ich finde es total spannend, das jetzt nochmal aufzunehmen und eben weiterzuentwickeln. Also Weinnotizen finde ich persönlich auch wichtig, wenn man große Proben hat. Wenn du jetzt, keine Ahnung, 100 Weine, 150 Weine probierst, du wirst irgendwann am Schluss automatisch unaufmerksamer. Und wenn du aber Notizen hast, hältst du dich selber munter und eigentlich auch konstant bei der Probenaufmerksamkeit. Als wenn du dann irgendwann abschaltest und sagst, ja, habe ich jetzt keinen Sinn mehr für oder keine Aufmerksamkeit für. Arbeitest du mit Notizen oder bist du eher jemand, der durchprobiert und sich das irgendwann...
Ja, schon. Also auch nicht mehr so intensiv wie früher. Aber bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich mir die Notiz durchlese. Ich schreibe dann halt auch immer das Datum dazu und teilweise auch noch den Ort, wo das wo probiert wurde. Und ich kann mich besser dran erinnern, wenn ich die Notiz lese und ach ja, das war ja da und da und da und da. Und dann habe ich oftmals bessere Verknüpfungen zu dem Wein an sich. Also Säure Medium Plus und Alkohol Medium Minus hilft mir nicht so viel wie Datum und Tag und Ort von der Probe zum Beispiel. Also ich kann das dann besser wieder aufrufen. Also gefühlt zumindest, ob es so ist. Weiß ich nicht, aber für mich fühlt es sich so an, ja.
Ist ja, glaube ich, mit fast jeder Art von sinnlicher Empfindung so, dass weil man diese sinnlichen Rahmenbedingungen schafft in irgendeiner Form, dass man das dann rekonstruieren kann. Und wenn man das rein nüchterne und faktische einfach sieht, dass man die Emotionen nicht wachrufen kann. Also geht mir genauso, dass ich versuche, das Emotionale niederzuschreiben, um den Wein irgendwann zu rekonstruieren und nicht in einer Geschmackslänge oder in einer Ausstrahlung zu definieren.
Gar nicht. Nee. Also bei mir funktioniert es zumindest nicht. Gibt bestimmt Kollegen, die das genauso machen, für die ist es genau richtig, aber ich krieg das so nicht hin. Ja.
Hast du eine immer gleiche Abfolge beim Weinprobieren? Also dass du sagst, ja, okay, ich schaue nach der Farbe. Farbe finde ich auch krass unterschätzt. Also es irgendwann, wenn man.
Das sagt schon ein bisschen was aus, ne?
Total. Und wenn man sich weiterentwickelt hat, dann vernachlässigt man oft, finde ich, die Farbe. Aber allein die Rebsortenausstrahlung, finde ich, kommt durch die Farbe. Oder man kann viel über die Rebsorte durch die Farbe interpretieren, die Machart des Weines, Reife 100%. Des Weines und so weiter. Und es wirkt immer so ein bisschen snobistisch, wenn du die Farbe erst lange anschaust oder den Wein lange anschaust, die Farbe interpretierst. Aber man sollte es mehr machen, finde ich.
Ja. Also ich habe da schon eine relativ feste Abfolge. Also ich gucke sie immer zuerst an. Also es ist egal, was es ist. Mhm. Ich gucke immer an, was passiert damit. Dann wird so ein bisschen, lasse ich die so ein bisschen am Glas rumlaufen, also den Wein, und guck mir an, was da passiert, wie es runterläuft, wie schnell und wie dick. Aber das klingt halt alles so ein ganz kleines bisschen verrückt, aber es sagt halt auch ein bisschen was über den Wein aus, zum Beispiel.
Ja.
Und dann fange ich eigentlich erst an zu riechen. Und analysiert das alles für mich. Das ist halt so eine recht feste Vorgabe von, also es gibt so eine Verkostungsgrid und da halte ich mich schon relativ starr dran. Wenn man immer wieder das Gleiche macht, dann irgendwann ist es halt auch ein Automatismus. Also wahrscheinlich, ob ich möchte oder nicht. Im Unterbewusstsein würde ich jetzt auch, wenn wir heute Abend ein Glas Wein trinken, würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Wie bei einer Probe. Also so zumindest nicht die Analyse, aber so die Herangehensweisen. Und wenn man das halt immer wieder genauso auf die gleiche Art und Weise macht, dann für mich kann ich den Wein so am besten erschließen.
Ne? Gibt einem auch eine gewisse Sicherheit, finde ich, in der Probenfolge.
So Routine, dass man, ist ganz gut.
Ja, genau.
Und hat auch eine gewisse Geschwindigkeit, ja.
Wie viel Zeit nimmst du dir für einen Wein?
5 Minuten. Also wenn ich da so methodisch rangehe bei Proben, bisschen weniger als 5 Minuten.
Was ja schon viel ist eigentlich, oder?
Ja,
wenn du sagst, irgendwie 4-5 Minuten, das ist schon fair dem Wein gegenüber.
Aber man quatscht dann auch ein bisschen mit dem Winzer noch drüber. Also wenn ich brauche jetzt nicht 150 Weine am Tag auf einer Messe abrattern zum Beispiel. Das ist ja dann wie abhaken zum nächsten, sondern man macht sich ja vorher so ein bisschen Gedanken, da und da würde ich gerne hingehen, das und das würde ich gerne probieren. Und wenn ich dann nur von Stand zu Stand hetze, dann bringt mir das persönlich nicht fürchterlich viel, den Betrieb unterm Strich wahrscheinlich auch nicht und der Winzer, der dann da steht, der denkt auch, Mensch, der Nächste. Also für mich hat das ehrlich gesagt nur Nachteile. Deswegen am Tag lieber ein bisschen weniger, nicht durch die halbe Halle sprinten und sich pro Winzer ein bisschen mehr Zeit lassen und dann haben, glaube ich, alle mehr davon.
Wie viele Weine hältst du für dich selber für ideal, wenn du auf einer Messe bist?
20 Produzenten vielleicht am Tag.
Ja. Ist auch schwer, das so immer in Zahlen zu packen, weil es natürlich auch mal eine Frage der Dynamik ist, der Messe, welches Angebot habe ich, wie interessant sind die ganzen Produzenten, aber 20 ist schon eine umfangreiche Zahl, aber durchaus realisierbar, ja, finde ich gut.
Ja, und ich finde aber auch, wenn man zu viel macht, also ich könnte mich zum Beispiel nicht mehr an den ersten Wein erinnern, wenn ich mich dadurch 100 andere davor probiert habe. Also spätestens nach dem 100. weiß ich von dem ersten nicht mehr viel, ehrlich gesagt. Und das ergibt halt auch wenig Sinn. Also wo ist da der Hintergrund?
Wenn dich was enttäuscht, kannst du das kommunizieren? Also wenn du sagst, jetzt entspricht nicht meiner Vorstellung, der Wein ist einfach schlecht gemacht, der ist fehlerhaft oder sonstiges, würdest du da die Kommunikation zum Winzer oder zum Anbieter suchen? Oder gehst du darüber hinweg, ja?
Ja.
Wie kann man sowas machen? Weil da tue ich mich manchmal schwer, wenn ich jetzt reinrieche und sage, was haben die denn da gemacht?
Ja.
Kann man fragen, was habt ihr denn da gemacht? Oder?
Also wenn ich mir nicht sicher bin, ob der Wein einen Fehler hat oder nicht, dann frage ich irgendwie, muss der so? Oder habt ihr den schon mal probiert? Oder soll das so sein?
Mhm.
Und dann meistens hat man das ja schon mal woanders probiert und dann zusammen, ja, aus dem und dem Jahrgang habe ich das schon mal probiert und das habe ich anders in Erinnerung. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann fangen die Winzer ja dann, oder die Händler oder Winzer, je nachdem, probieren das selber nochmal. Und wenn sie dann sagen, ja, der ist so, und dann, Mensch, habe ich aber ganz anderes. Oder hatte ich früher mal probiert, dann hatte ich das anders im Kopf. Und was habt ihr denn da gemacht oder was habt ihr denn anders gemacht? Also einfach nur versuchen zu verstehen, warum es nicht mehr so ist, wie es mal gewesen sein könnte oder wie gewesen ist. Und oftmals sagen die dann auch, oh, ja, ich mache mal eine andere Flasche auf, wir gucken uns das mal an. Und dann, ja, entweder ist sie dann so, wie man sich das vorher schon vorgestellt hat, oder sie ist dann halt genauso, je nachdem. Ja. Also es gibt dann, das wird dann meistens in der Situation gelöst, aber oftmals sucht man dann, oder versuche ich das Gespräch so zu suchen, entweder habe ich das schon mal anders in Erinnerung gehabt, oder ich verwechsel das gerade irgendwie sowas. Ne. Aber ich versuche schon rauszukriegen oder zu verstehen, warum es jetzt so ist, wie man es sich eigentlich gar nicht vorgestellt hat.
Empfinde ich manchmal aber als schwierig, denn also auch die Situation bis bei einer Probe, alle probieren lustig und man selber hat das Gefühl, der Wein hat Kork.
Mhm.
Ob man es anspricht, ob man es nicht anspricht, ob man versucht, jemanden damit zu konfrontieren oder nicht, das, glaube ich, erfordert sehr, sehr viel Souveränität in dem Augenblick.
Vor anderen würde ich es nie machen. Das ist dann immer so, also wenn das ist schon vorgekommen, ist jetzt nicht sonderlich häufig, aber es ist schon vorgekommen und dann ist das immer in einem Dialog gewesen, nie vor anderen. Ja, das ist dann, das wäre, glaube ich, auch unfair. Auch den anderen gegenüber. Also entweder sagt man damit ja, oh, was ist denn da alles falsch, dass sie das nicht merken, oder die denken, oh, was hat denn der für ein Problem, ist doch alles gut. Also ich glaube, da kannst du nur nicht gut aus der Sache rausgehen. Ja, aber wenn man da so zu zweit am Stand steht oder zu dritt und man sich drüber unterhält, ganz normal, dann, das ist ja auch nie, das ist ja einfach nur eine Informationsgeschichte. Also man möchte es ja eigentlich nur verstehen oder wissen. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich versucht, einen Vordergrund zu spielen oder irgendwas. Das liegt einem ja in der Regel fern.
Und letztlich kann man davon lernen. Weißt du, wie das bei dir anfing? Also wann dein erster Weinmoment war, wo du gesagt hast, wow, das ist Wein. Jetzt bist du ja nicht gerade in einer Weinregion aufgewachsen.
Ja, das war tatsächlich in der Villa Rothschild.
Ah, okay.
2010. Und da hat ein Vierertisch bestellt 82 Lafite. Und das war halt, also das ist ja auf der einen Seite schon verrückt, dass man schon relativ weit oben eingestiegen ist, aber also wenn man sich vorstellt, oder ich habe mir dann halt vorgestellt, du trinkst jetzt einen Wein, der knapp 30 Jahre alt ist, hat aber überhaupt nicht nach 30 Jahren geschmeckt, sondern immer noch, also jetzt nicht jugendlich, aber Man stellt sich ja vor, man trinkt ein 30 Jahre altes Getränk und dann hat man ja schon so ein bisschen, ja, kann das noch frisch sein, hat das noch Säure, so nach dem Motto, und es hat halt noch alles gehabt, was man sich halt von so einem Wein vorgestellt hat. Ja. Und bei Weißwein, war halt eine Riesling-Region, haben halt relativ viele Rieslinge probiert und halt auch immer mal wieder was Süßes zwischendurch. Und wir hatten damals vom Gomio die Weinprobe, also als sie da die Jahrgangsgeschichten da gemacht haben, die Jahrgangsprobe vom Gomio im Hotel. Und da ist ja immer die Hälfte von der Flasche zurückgekommen. Und als gerade Mosel, Saruwa und Nahtag gewesen ist, musste ich arbeiten. Und da haben wir halt immer mal wieder ein Schlückchen probiert und die waren halt alle so, da waren halt immer Kabinettchen und da spielt hier so ein Auslese dabei. Und ja, da habe ich so ein 20, 25 verschiedene Kabinettchen probiert und es war alles unfassbar lecker und dann irgendwie kam das eine zum anderen. Und dann hat man angefangen, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Dann hat, wie gesagt, der Kollege mich zum Winzer mitgenommen und dann hat das auch noch alles Sinn ergeben, was da so erzählt wurde. Ja, und dann war es soweit.
Hattest du ein Vorbild? Also hat dich jemand geprägt?
Ja, der Sven Oetzel. Das war mein erster Chefsommelier damals im Lawinen Osnabrück.
Ja.
Und das war halt immer ein super entspannter Typ, der halt auch den Gast unfassbar gut gelesen hat. Also der hat mit dem Gast geredet und wusste dann, was er trinken möchte. Und das hab ich immer nicht verstanden, wie das klappt. Aber er hat halt die richtigen Schlüsseln rausgezogen und halt auf eine sehr, sehr unprätentiöse Art rübergebracht. Er war halt in einem Drei-Sterne-Restaurant, in einem unfassbar guten Weinkenner damals. Und er hat alles da gehabt, was man so braucht und wahrscheinlich auch, was man nicht braucht. In der Jahrgangstiefe, wo man heute sagt, ist sowas überhaupt noch möglich? Also nach dem Motto. Und dann halt auch hoch bis zu 6-Liter-Formaten große gereifte Bordeaux. Also wirklich alles, was man sich so vorstellt. Nun ein kleines Beispiel. Wir hatten 91 Latache damals auf der Karte für unter 700 Euro. Das waren halt alles Sachen. Also man hätte mit allem spielen können, aber grundsätzlich war er sehr, sehr entspannt und bodenständig. Nein, er hat nie nach Namen geguckt, sondern immer nur nach Qualität. Und das habe ich eigentlich von ihm damals gelernt. Ja.
Was ist für dich eine ideale Karte? Also wären es eher so um die 100 Positionen, die wohl selektiert, oder wären es 8000 Positionen?
Ich finde eine kleinere, aber ausgesuchte Karte fast spannender als so eine riesen umfangreiche, weil das dann halt sehr, sehr schnell beliebig wirken kann. Also ja. 1500 haben wir aktuell jetzt auch nicht. Wir bewegen uns immer so 1000 plus minus. Also mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr.
Ah, okay.
Sorry. Aber wir waren mal bei, ich meine sogar knapp an die 2000 verschiedene Weine. Aber das finde ich, hat dann immer so ein bisschen, kommt dann schnell ins Beliebige. Also bevor man irgendwas vergisst, dann nehme ich lieber alles so nach dem Motto. Und dann finde ich so eine bisschen kompaktere Karte dafür ausgesucht, fast interessanter. Ja.
Wie viele Positionen hätte die, diese kompakte?
So zwischen 700 und 800 Positionen. Kann man, glaube ich, sehr, sehr gut mitarbeiten. Ja, ja.
Die Frage ist natürlich letztlich auch, was braucht man dann übers Jahr? Und wenn du sagst, dass ihr 1,8 Mal euren Keller oder den Bestand dreht,
ist sehr, sehr viel.
Ja, im Generellen betrachtet, dann ist das natürlich ohnehin schon, also dann gibt es wenig Sleeper.
Zum Glück gar nicht. Also ich kann eigentlich sagen, alles, was wir im Keller haben, habe ich schon mindestens einmal probiert.
Wow.
Und wir gucken halt auch schon, dass sich das alles dreht. Ich habe den Keller ja damals 2018 übernommen und dann haben wir das ja von da an eigentlich immer in eine bestimmte Richtung weiterentwickelt, wo wir selber sagen, Mensch, das ist das, was wir uns selber ganz gut vorstellen können. Hm. Ja, das ist, ja, zum Glück verkauft sich das alles. Ja. Selbst wir hatten irgendwann mal eine 6-Liter-Flasche 2001 die Cam zu einem recht guten Kurs machen können. Und das war dann zum Beispiel ein Projekt, das haben wir über Weihnachten verkauft, über Corona.
Ja.
Ja. Aber das sind halt auch Sachen, hätte ich früher auch nicht gedacht, dass sowas möglich ist, aber ja. Oh, gut.
Oh. Mit einer 6-Liter-Flasche A5CL oder?
Nee, wir haben 100 Milliliter
gemacht. Weniger teilweise, was du wahrscheinlich bis. Ah, okay.
Ja, ja, genau. Ja.
Aber bis die aufgebraucht ist, ist es natürlich auch eine.
Ja, es hat keine Woche.
Spannende Strecke.
Keine Woche. Das war über die Weihnachtszeit. Ja. Da hatten wir Mittags-Abends-Service, also quasi sechs Service an 3 Tagen und dann haben wir noch Stockmänner gebraucht und dann war die Flasche leer. Ja, war super. Ich kann mich noch ganz gut dran erinnern. Also wenn du das Kocher-System benutzt und du drückst zu lange auf den Knopf, also je länger du drückst, desto mehr Gas kommt ja quasi in die Flasche.
Mhm.
Und wenn dann irgendwann der Platz ausgeht, dann sucht sich das Gas den Weg des geringsten Widerstands. Und das war in dem Augenblick der Korken.
Okay.
Und der ist dann, kannst du dir vorstellen, was passiert ist. Und
wow.
Das war der Augenblick, seitdem haben wir das nie wieder am Tisch gemacht. Sondern mit Kocherwell machen wir das dann immer wir haben so einen Hochtisch, und so einen Zombie-Tisch, wenn du ins Restaurant reinkommst, links.
Ja.
Quasi direkt am Chambre. Und das ist jetzt der Platz, wo wir die Kocherwell-Weine vorbereiten. Sonst haben wir es immer am Geridor gemacht. Bis zu diesem Abend. Und Christoph Grill regelt nämlich seine Runden durchs Restaurant und fragt dann halt, wie der Abend verlaufen ist, ob alles schick war oder ob alles gut war. Und selbstverständlich war er in dem Augenblick ein Tisch weiter, als das passiert ist. Aber alles gehört dazu. Ja, alles gut. Das, wie gesagt, das passiert einmal, dann nicht noch ein zweites Mal.
Sehr krass. Also das kann ich mir richtig bildlich vorstellen.
Ah, ja, 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 ja,
aber gut. Vergisst du nicht, da, also
gehört es dazu.
Bleibt mehr als ein Lacher über, genau. Mm-hmm. Und sowas macht so ein Restaurant ja dann manchmal auch greifbar menschlich. Schade natürlich um den Wein, der dann wahrscheinlich da überall. Und mit IKEA hast du natürlich auch ein sehr schlechtes Beispiel ausgesucht, das ganze Klebrige.
Es ist, wie es ist.
Niedlich.
Alles am die Tapete.
Aber es sind so die, ich finde die Momente, die das Weinleben dann irgendwie spannend machen, könnte man sagen, es gäbe einen Wein, der dein Leben spiegeln würde? Oder was für ein Wein wärst du? Oder welche Rebsorte wärst du, wenn du das spiegeln müsstest, könntest, dürftest?
Boah, gute Frage. Wenn ich das aussuchen müsste, wahrscheinlich sowas wie ein Spätburgunder. Also da, den wird ja immer bescheinigt, vielleicht nicht die allerlauteste Rebsorte zu sein, sondern ein bisschen facettenreicher mit eher so ein bisschen Ausdruck und Tiefe.
Wärst du ein Spätburgunder oder Pinot Noir? Also wärst du Burgund, wärst du Oregon, wärst du Deutschland, Österreich?
Auch wenn ich es mir aussuchen dürfte, Burgund. Ja, das ist eigentlich schon ein Stil, das gefällt mir schon ziemlich gut. Also auch gerade was die Bandbreite angeht. Ja.
Und wärst du gereift oder wärst du jugendlich?
Ab wann ist denn wenn ich gereift?
Wahrscheinlich 10 plus, eher 15 plus.
15 plus, ja, dann vielleicht sogar eher jugendlich.
Magst du es lieber gereift zu trinken oder lieber jugendlich da auch?
Kommt immer, glaube ich, ganz drauf an, auf den Anlass. Also wenn man jetzt in der Runde sitzt, finde ich so die ganz klein bisschen fruchtbetonteren Weine oftmals interessanter oder spannender, weil auch so ein Stück weit flexibler als die etwas gereifteren Geschichten. Aber wenn es jetzt um Essen geht oder wenn man das wenn man Essen mit dem Wein kombiniert, dann können auch die gereiften Sachen sehr, sehr interessant sein. Ja.
Gab es für dich mal einen Wein, der unkombinierbar war?
Wir hatten mal Luis Pato, einen Barga Spumante aus 94. Also war unfassbar interessant, weil er halt noch sehr, sehr viel Tannin hatte und viel Säure und wie man sich halt so Barga vorstellt, viel nach Rose und Teer und Sauerkirschen. Und dazu halt unfassbar viel Tannin und sehr, sehr viel Säure. Und da hatten wir uns gedacht, Mensch, das kann ja ganz gut, da war ich noch in Labi. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt so wacholdergeräucherte Taube mit ein bisschen Kürbis und schwarzen Trüffeln.
Ja.
Und da habe ich gemeint, Mensch, wenn ein Gericht dazu passen könnte, dann vielleicht das. Aber deshalb war dann unterm Strich alles nur ziemlich metallisch und unharmonisch. Und dann habe ich es aufgegeben.
Oh, wow.
Ja, aber das war unfassbar spannend, aber leider habe ich den Gang nicht gefunden dazu. Oh, gibt's bestimmt.
Ja.
Oh, ich weiß es halt nicht. Ja. Und bei dir?
Der Wein selber ist großartig. Also dieser Schaumwein.
Super, ich habe den super.
Nicht als 94er, aber später mal probiert. Und ich finde die Struktur, die Barga dort eben auch untermalt von der Kohlensäure, eigentlich total spannend, interessant. Ich habe manchmal ein Problem mit zu süßen Weinen, wenn ich nicht in die Dessertrichtung gehe. Und die dann irgendwo einzusetzen, weil du es ja irgendwie ausbalancieren musst und dort einen sehr schönen Gegenpol zu finden solltest. Und da tue ich mich auf der einen Seite schwer, auf der anderen Seite möchte ich gar nicht akzeptieren, dass man immer nur zum Dessert diese Weine servieren sollte. Also klar, Käse geht auch. Und wenn du irgendwie eine intensiv fettige Geschichte, Speise hast, dann geht das auch. Aber da finde ich manchmal nicht wirklich einen Gegenpart zu und mag das probieren. Und da finde ich auch, man kann ganz, ganz wenig theoretisch inszenieren oder konstruieren, sondern man muss es probieren. Man muss sich auf den Wein dann auch geschmacklich einlassen und ihn dann manchmal auch, das finde ich interessant, gar nicht so mit irgendwie 2 Cl, sondern auch trinken und den Wein dann in seiner Entwicklung wahrnehmen, was manchmal auch total unterschätzt wird.
Also versuchen wir auch mal so ein bisschen ranzugehen, wenn wir jetzt für die Weinbegleitung Sachen aussuchen, dann ist es ja recht oft so, dass wir im Vorfeld schon ein bisschen in welche Richtung gegangen werden soll. Also wir kennen ungefähr die Hauptkomponente, 2-3 Parts, die dazu sind. Wir wissen halt nicht, in welcher Form, welcher Zustand oder welche Machart. Aber wir kennen das Grundprodukt plus die, sag ich mal, die Zuspieler und die Soßenidee. Und dann fangen wir schon relativ früh an, Sachen rauszusuchen. Also im Prinzip läuft das bei uns immer so. Also am liebsten versuche ich das einzugrenzen und ich sage, das vielleicht nicht unbedingt, das vielleicht nicht unbedingt. Und dann kommen wir auf den Kern von 4, 5, 6 verschiedenen Weinen und dann wird probiert.
Okay.
Und dann haben wir bisher eigentlich immer was gefunden, wo wir alle mit zufrieden sind. Ja.
Es gibt in der Tat Weine, die flüstern. Die möchten, dass man ihnen zuhört. Und dann gibt es auf der anderen Seite Weine, die schreien, die laut sind, die intensiv sind. Und dann gibt es genau solche Weine wie den Clos Meret Rosé 2025 von der Domainsort, der weder flüstert noch schreit, sondern einfach da ist. So wie eigentlich, der wächst ja in der Nähe des Mittelmeers auf, wie das Mittelmeer selbst. Still, unendlich und mit der ruhigen Überzeugung einer Wahrheit, die irgendwie keine Erklärung braucht. Wenn du mit diesem Wein einen leichten Rosé-Sommerflirt suchst, also einen jener wehrlosen provinzialischen Rosés, die wie Sonnencreme riechen und dabei so viel Charakter haben wie eine Grußkarte, bist du hier komplett falsch. Fangen wir einfach dort an, wo alle guten Geschichten beginnen. Mit einem Traum. Mit einem verrückten Elsässer. 1896, während halb Europa noch dabei war, die Konsequenzen der Reblauskatastrophe zu bejammern, packte Marcel Ott, Agronom, Visionär und offenkundig immun gegen die praktische Vernunft seiner Zeit, seine Koffer und machte sich auf die Suche nach einem perfekten Terroir. Und man stelle sich vor, Frankreich liegt in Trümmern, die Weinberge der Nation sind vernichtet. Und dieser elsässische Ingenieur reist durch das Land wie ein Detektiv, der nach einem Mörder sucht. Und was er fand, war genau das Gegenteil. Das Leben selbst, aufgetürmt an der Mittelmeerküste. Und 1912 kaufte er sein erstes Gut. Das Château de Selle, 1936, und das ist der eigentliche Knotenpunkt unserer Geschichte, verliebt er sich in ein altes, von Benediktinermönchen im 18. Jahrhundert erbautes Anwesen. Weniger als 30 Meter vom Mittelmeer entfernt, eingebettet in 174 Hektar Naturschutzgebiet, Clos Meret. Die Mönche hatten damals ein gutes Gespür für Lage, was man von Mönchen erwarten kann. Sie wählten ihre Klöster stets nach jenem untrüglichen Gespür, das zwischen guten Wein und dem Paradies keinen Unterschied sieht. Marcel Ott übernahm dieses Erbe nicht, um es zu verwalten, sondern um es zu vollenden. Im 130. Jubiläumsjahr der Domainsort sitzt Jean-François Ott in vierter Generation an demselben Ort, umgeben von Schieferfelsen und Meersalz, und führt fort, was sein Großvater begann. Den ernsthaftesten Rosé der Welt zu machen, ja der Welt. Seit 2004 ist das Haus Teil der Röderer Kollektion, jener Champagner-Dynastie, der das Wissen um Eleganz quasi in die DNA eingebrannt ist. Ein Zusammenschluss, der weniger nach Übernahme riecht als nach einer natürlichen Koalition gleichgesinnter Besessener. 550 Arbeitsstunden pro Hektar. Und so eine Industrie-Blubberbrause kommt mit 50 Arbeitsstunden pro Hektar aus. Hier pflückt man von Hand, sortiert mit der Geduld eines Schweizer Uhrmachers und die Weinberge bekommen keine Chemie, nur Kupfer, Schwefel und menschliche Aufmerksamkeit. Biozertifiziert seit 2022, biodynamisch inspiriert seit immer. Um den Clos Meret zu verstehen, muss man das Terroir verstehen. Und das ist in diesem Fall so ungewöhnlich, dass es einem kurz die Sprache verschlägt. Die Weinberge liegen buchstäblich am Meer. Nicht nah am Meer, in jenem großzügigen Sinne, mit dem Immobilienmakler arbeiten, nein. Weniger als 30 Meter von der Küstenlinie entfernt. Der Boden ist Schiefer und Quarz, ohne einen einzigen Tropfen Kalk. Eine geologische Seltenheit in der Provence, die dem Wein jene kantige, fast asketische Mineralität verleiht. Und die ihn wiederum von einem seiner samtweicheren Nachbarn unterscheidet, wie die Klinge von einem Löffel. Der Meeressprühnebel zieht täglich durch die Reben, wie ein unsichtbarer Kellner, der Salz nachreicht, ohne zu fragen. Das Ergebnis ist eine Salinität, die keine Weinbauintervention imitieren könnte. Sie ist geologisch, meteorologisch und unausweichlich. Der Mistral, dieser nordrhonanische Verrückte, der durch die Provence fegt, als hätte er eine Rechnung zu begleichen, hält die Luftfeuchtigkeit nieder und die Trauben gesund. Dazu Sonne, provenzialische Sonne, die keine Halbheiten kennt. Wie auch immer, es geht um den Wein und das Erste, was dir auffällt, ist die Farbe. Und genau das ist bei einem Rosé keine Kleinigkeit. Denn die Weinwelt hat in den letzten Jahren einen stillen Krieg ausgefochten über die Frage, wie blass ein Rosé sein darf, bevor er aufhört, überhaupt noch Farbe zu haben. Der Clos Meret 2025 nimmt an diesem Krieg nicht teil. Er scheint in einem leuchtend seidigartigen, schimmernden Hellrosa mit goldenen Reflexen. Die Farbe des Meeres in jenem Moment kurz vor Sonnenuntergang, wenn das Licht entscheidet, alles noch einmal schöner zu machen, bevor es geht. Keine Blässe um der Blässe willen, einfach Natur. Und so gern ich es wollte, kann ich einfach nicht anfangen, Nase und Gaumen zu beschreiben, weil dann werde ich nicht fertig. Dieser Wein, das ist das Wesentliche, besteht aus Grenache als Hauptrebsorte. Diese Rebsorte bringt Fülle und Textur, wird ergänzt durch Cinsault für die Weichheit und die leichte Blumigkeit, die den Ott Rosé ihre unverwechselbare Seidigkeit verleiht und einen Anteil Roh, also Vermentino. der die aromatische Frische und die Salinität unterstreicht, als wäre er der Souffleur des Meeres. René Ott entwarf schon 1930 diese kurvenreiche Flasche, inspiriert von einer römischen Amphore und der Anmut der provenzialischen Landschaft. Ein Behälter, der nicht zufällig an eine weibliche Silhouette erinnert und der heute noch so aussieht wie am ersten Tag. Manche Dinge werden entworfen, dann irgendwann renoviert oder vergessen. Und manche werden für immer wahr. Um es auf den Punkt zu bringen, der 2025er Clos Miret ist das, was Großartigkeit im besten Sinne sein kann. Sofort zugänglich und trotzdem tiefgründig, frisch und trotzdem komplex. Leicht und trotzdem unvergesslich. Vielen Dank für dieses unglaubliche Rosé-Erlebnis. Nein, für die Neudefinition des Rosés, der Domänensort und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Wann trinkst du Wein?
Bloß selten vor 12. Aber sonst eigentlich immer.
Nachtzeit oder Tagzeit?
Selten vor 12 mittags. Und es kommt auch mal vor, dass ich jetzt nachmittags, ich kümmere mich auch um wenn ich jetzt nachmittags mich auch an die Weinkarte setze und dann ein bisschen aktualisiere, das ist ja im Prinzip eine tägliche Arbeit. Mhm. Dann manchmal steht da auch ein Schlückchen Riesling noch nebendran. Ja, nur um so ein bisschen im Flow zu bleiben.
Im Flow quasi. Zu bleiben und im Thema zu bleiben. Ist es dann immer, wenn du Wein trinkst, ein besonderer Wein oder ist es manchmal einfach auch ganz bewusst dieses Downgrading, dass du sagst, das könnte ein Alltagswein sein, könnte ein Literwein sein, könnte ein, was auch immer, ein Gutswein sein?
Wir arbeiten auch viel mit Gutswein, also Gutswein, Ortswein, das ist ja im Prinzip und da sind wir auch relativ strikt. Also wenn beim Winzer die Basis quasi nicht passt, warum sollten wir dann an die Einzellagen rangehen? Das ist ja im Prinzip die Visitenkarte und die muss halt sitzen, egal in welcher Range du schaust. Deshalb habe ich absolut kein Problem mit einem gut gemachten Guts- oder Ortswein.
Und wenn du zu Hause dir eine Flasche aufmachst, suchst du das Besondere oder ist es dann einfach Entspannung, Situation kochen, Freunde da haben und dann ist die Qualität gar nicht so super ausschlaggebend oder wichtig? Ab einem gewissen Grundlevel natürlich.
Ja, also zu Hause trinke ich eher wenig Alkohol, ehrlich gesagt. Also ich habe einen ganzen Tag damit zu tun und spätestens ab 14, 15 Uhr auf Arbeit. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, dass man da halt auch mal ein Päuschen einlegt. Also am Wochenende ist mindestens ein Tag immer komplett ohne, aktuell auch relativ oft Sonntag, Montag gar kein Alkohol und halt unter der Woche wird halt probiert und die Probeschlucke nachmittags in der Vorbereitung werden immer ausgespuckt und abends am Tisch da nicht. Aber ich glaube, wenn man das hochrechnet, dann kommt da am Tag ein Glas Wein zusammen, was getrunken wird. Und das ist, glaube ich, in einem vernünftigen Rahmen. Aber da muss halt auch schon gucken, dass es halt auch in einem Rahmen bleibt, weil ich mache gerade Prüfungsvorbereitung, da probiert man sehr, sehr viel Wein. Dann haben wir nachmittags immer, also ich habe am Tag immer so 20, 25 Weine, die probiert werden. Und ein bisschen was geht halt immer durch, auch wenn du sagst, du spuckst es aus. Unter dem Strich, irgendwas läuft immer runter. Was ja auch nicht das Problem ist, solange man halt sich drum kümmert, ja.
Gibt es jemanden, mit dem du gerne mal ein Glas Wein trinken würdest?
Wenn ich mir jemanden aussuchen müsste, wie jemanden Berühmtes. Ich glaube, Jogi Löw, der soll mal ein bisschen erzählen über die Stimmung 2014 in Brasilien. Man hörte immer nur, wie bombastisch gut die gewesen sein soll.
Ja.
Aber von so einem Protagonisten hätte ich gerne mal so einen tieferen Einblick. Ja. Mit wem würdest du gerne mal sprechen?
Ist schwierig, weil ich wahrscheinlich dann eher historisch gehen würde. Und ich würde so jemand wie Brillat Savarin, fände ich total spannend, oder Auguste Escoffier, was deren Antrieb war, was deren Motivation war, wie die in deren Zeit die Dinge betrachtet und gewertet haben. Mhm. Und sowas würde mich, glaube ich, interessieren. Also ich wäre dann wahrscheinlich kulinarisch unterwegs und würde da jemanden suchen, der mich dann irgendwie kulinarisch bereichert. Und raus aus der Kulinarik würde ich wahrscheinlich mit irgendeinem Schriftsteller, sei es irgendjemand wie Mark Twain zum Beispiel, fände ich total spannend, um zu sehen, wie die Weine betrachten, beschreiben, oder einen Komponisten wie, keine Ahnung, Bach oder so, also wie die Wein sehen, wie die, ob die da genauso in ihrer Denkweise genauso sensibel sind, wie sie Musik betrachtet haben. Und das finde ich, glaube ich, sehr interessant.
Cool, ja, okay, gut, ja.
Gibt es für dich irgendwelche Vorhaben um den Wein herum? Also du machst die Prüfung, aber irgendwie, dass du publizieren möchtest, möchtest du mal ein Buch schreiben, möchtest du mal, keine Ahnung, eine Fernsehshow oder wie auch immer, dass du dein Weinwissen nach außen trägst und das andere mitteilst?
Nee, ich glaube, da ist gerade nichts geplant und also wir quatschen. Ich habe ja ein paar Sommeliers auf Arbeit, mit denen sind wir viel im Austausch und die fragen auch immer viel und da quatschen wir auch immer viel drüber und das ist so, glaube ich, die Art, wie ich die Sachen weitergebe. Aber sowas wie Fernsehshows ist, nee, das ist, glaube ich, nicht so meins. Weinbücher gibt's, glaube ich, auch schon recht viele vernünftige. Ich glaube, das passt alles so.
Welche vermisst du? Also gibt's irgendein Weinbuch, wo du sagst, das wäre schön, wenn es darüber ein Buch geben würde? Man weiß natürlich, man kann den Markt nicht abscannen, vielleicht gibt's das schon, aber was wäre für dich eine Bereicherung?
Wo habe ich noch nichts groß gefunden? Ich glaube, es gibt sehr viele, sehr detaillierte Bücher über so die großen klassischen Weinbaugebiete Frankreichs. Mhm. Aber wenn man mal guckt, wie viel 100 Jahre oder noch mehr, es gibt schon Weinbau im Rheingau zum Beispiel oder auch an der Mosel. Aber da habe ich noch nicht so ein detailliertes oder ausführliches Buch gefunden. Mhm. Das würde ich, glaube ich, mal ganz spannend finden. Also so gerade, also wie viel Geschichten kann Kloster Eberbach zum Beispiel erzählen? Von bis.
Ja.
Das ist sicherlich nicht das einzige Weingut, was ich das ist sicherlich das Prestige oder das eines der historischsten, aber das ist ja nur ein Beispiel von der ganzen Region und da gibt es bestimmt noch ein bisschen mehr. Hm. Das würde ich, glaube ich, ganz interessant finden. Das fällt immer so ein bisschen hinten runter. Man redet immer nur so von den großen 4-5 aus Frankreich. Und im Prinzip war es das dann auch, ehrlich gesagt. Alles andere, ja. Wird dann zusammengefasst.
Also die ganzen Geschichten, die dort letztlich auch, also wenn du Kloster Eberbach nimmst oder keine Ahnung, auch viele, viele traditionelle Weingüter oder auch selbst moderne Weingüter, die erleben ja jeden Tag unglaublich spannende Geschichten mit Menschen, die dort sind, die einkehren, mit wenn auch immer ein Weinberg neu angelegt wird, welche Hindernisse gibt es dort, welche behördlichen Gänge oder und die ja manchmal sehr, sehr bunte Geschichten emporbringen. Oder wenn irgendwelche Namen, warum gibt es diese Namen? Von den Weinlagen, von den Weinen, da wird viel zu wenig erzählt, also auch von Seiten der Weingüter. Das finde ich manchmal auch sehr interessant, weil das für uns ja natürlich auch das Futter manchmal ist, was wir dann nutzen können, um den Wein am Tisch genau interessanter und unterhaltsamer zu gestalten.
Es gab dieser Punkt mit Geschichten. Es muss ja noch nicht mal erzählen, warum ist Weinlage XY so besonders oder im Vergleich zu A, B ist so viel besser oder anders, sondern wie gesagt, einfach mal kuriose Geschichten von diesem Winzer oder irgendein lustiger Besuch von diesem oder wie kommt der Name zustande? Ja, also einfach nur Geschichten vom Winzer finde ich teilweise oder stelle ich mir fast noch spannender vor als pure Beschreibung von irgendwelchen Lagen. Aber vielleicht kommt das ja.
Gibt es für dich einen Wein, der unterschätzt ist? Also eine Weinregion, Weinstil?
Wir kriegen es auf Arbeit immer wieder mit. Ich weiß nicht, ob das noch Unterschätzung ist oder ob das einfach nur grundsätzlich ein Thema von ist, trinke ich nicht so gerne, aber fragen bei der Weinbegleitung immer wieder, ob es irgendwas gibt, was sie überhaupt nicht gern trinken, damit wir dann vielleicht eine Alternative finden, falls diese Art von Wein gerade dabei sein sollte. Und das, was wir noch am häufigsten hören, ist ja nicht so gerne Riesling. Ich mag keine Säure zum Beispiel oder ich vertrage keine Säure oder eben. Manchmal höre ich bei Rotwein und da machen wir recht regelmäßig Spätburgunder oder Pinot Noirs, dass da die Farbe noch zu hell ist und das ist ja kein richtiger Rotwein. Das sind so Sachen. Ja, ich weiß nicht, ob das Unterschätzung ist, aber das ist einfach so, ja. Ist manchmal ein bisschen schade, vielleicht.
Auch wenn man den dann in schwarzen Gläsern einschenkt und die Farbe eben nicht sieht, dass man eine ganz andere Wahrnehmung für den Wein aufbaut als.
Man muss aber auch dazu sagen, ganz, ganz viele sagen dann unterm Strich, sie probieren's. Und also entweder sind sie dann bestätigt und sagen, nö, ich mag es lieber ein bisschen kräftiger, oder sie sind positiv überrascht. Aber das, damit kann man ja dann arbeiten. Also wenn man dann sagt, nicht so gerne, weil aus dieser und diesem Grund und dann wird es probiert und man ist immer noch der Meinung, nicht so gerne, dann ist das ja absolut okay. Aber ja, so von vornherein kategorisch ausschließen, ja, das finde ich manchmal ein bisschen schade. Aber es ist halt auch sehr, 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 sehr selten.
Was ich auch finde, ist, dass Roséwein komplett unterschätzt ist. Weil das eine Weingattung ist, die.
Ja,
das
spielt bei uns auch gar kein Thema.
Überhaupt gar nicht?
Nee. Also wir haben 2, 3 Sachen. Vielleicht auch 4. Aber Das ist eine glasweise Geschichte, die wir in der Wohnhalle viel machen, auf Terrassen, aber so ganz, ganz wenig. Wir haben es auch immer mal wieder probiert und haben auch abends mal ein bisschen, also seriös klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ein bisschen hochwertigere Geschichten. Ich weiß, wie ich es ausdrücken soll.
Ja.
Also jetzt nicht diesen klassischen Rosé, wo eine Erdbeere und ein Blatt Minze dazukommt in Lunches, sondern schon so ein bisschen mit Anspruch, sagen wir es mal so. Hat auch nicht funktioniert. Wir hatten es mal den Tondonia Rosé Reserva, der war natürlich sofort weg, aber das ist vielleicht eine Ausnahmeerscheinung. Aber oftmals wird vielleicht auch Rosé noch verknüpft mit relativ einfach gut zu trinken bei Sonne auf Terrasse. Das ist so diese Rosé-Verbindung, die man vielleicht noch hat.
Interessanterweise bei Schaumwein nicht, oder? Also da hat man Akzeptanz dafür und die sind natürlich dann auch preisintensiver. Da baut man ein anderes Bewusstsein dafür auf und man probiert die Rosé-Wein dann auch anders.
Ja, das ist, ja, und das ist auch, das wundert auch so ein bisschen Lieferanten, die im Süden wie im Norden zu tun haben. Die sagen dann auch, ja, haben wir jetzt schon öfters mitbekommen, aber so in München ist das wohl aktuell schon ein großes Thema. Aber das ist entweder hier noch nicht angekommen oder ist schon hier ran vorbei. Eins vorbei.
War bei euch in den 80ern, jetzt ist München, ist bei euch schon durchgegessen. Ich finde aber gerade, Rosé ist so ein Sommelier-Thema gerade.
Okay.
Dass viele Sommeliers sich auf Rosés irgendwie konzentrieren, spezialisieren, versuchen, die wahrzunehmen. Weil du halt eben auch das Spiel mit den Temperaturen hast, dich unterschiedlich darauf einlassen kannst und ich finde, eine ganz eigene Art hast, die zu den Speisen zu kombinieren, weil du eine gewisse Potenz hast, aber trotzdem eine gewisse Sensibilität mit den Gläsern spielen kannst. Und daher hatte ich auch gedacht, dass ich dir ein Rosé antue, weil ich da fast mit gerechnet habe, dass
ja
nicht so dein Daily Drink ist und ein Riesling oder ein Champagner zuzuschicken oder ein Burgunder.
Steht schon.
Das fand ich so
direkt davor
fast zu profan und ich wollte dich da ein bisschen herausfordern. Und der Madonna Rosé von Markovic, von der Johanna Markovic, ist im Prinzip die Tochter von Gerd Markovic. Das ist ihre Antwort auf den südfranzösischen Rosé und zum einen neben dem eigentlichen Winemaking und den Dingen, die man da erwartet, ist beim Rosé ja die Farbe mit die größte Herausforderung. Also wo man so die Grenze auch gar nicht mehr weiß, wann ist das wirklich schon fast Weißwein, wann ist Rosé, wann ist schon Rotwein und vor allen Dingen auch eine gleichbleibende Farbe über die Jahre hinzubekommen, dass man diesen Wiedererkennungswert hat. Und es meinte mal ein Champagnerproduzent, dass es allein beim Rosé um die 9800 Farbgradationen gibt, die man unterscheiden kann. Und manchmal ist das pro Liter, sind es 100 Milliliter, die Farbe so gravierend verändern, dass ich mit einmal eine ganz andere Farberscheinung habe. Also die Farbe ist eine Riesenherausforderung und da eben auch diese Wahrnehmung, wann ist irgendwas schön, wann ist brillant, wann ist außergewöhnlich, wann untermale ich den Stil. Weil wenn der jetzt purpurrot wäre, würden wir eine ganz andere Wahrnehmung von dem Wein haben, als so, wie er jetzt ist. Von den Rebsorten ist es Blaufränkisch, Merlot zweigelt, Canuntum als Anbaugebiet, finde ich gewagt, dir sowas zu servieren, aber ich fand's interessant zu hören, wie du so ein Rosé beschreibst, bei welcher Temperatur ihn probierst, in welchem Glas, wie du ihn wahrnimmst, was du dazu probieren würdest und so weiter.
Ja, ich habe jetzt gerade ein Schlückchen mal eingeschaut. Find, der riecht halt auch so wunderbar warm und kräuterwürzig und nicht mit so einer ausladend quietschig plakativen Fruchtstruktur. Wenn man den jetzt, hat mir schon ein, zwei Mal jetzt in einem dunklen Glas servieren würde, ist halt auch die Frage, ob man ihn als Rosé klassifiziert oder als Weißwein. Der hatte schon eine sehr, sehr helle Aromatik. Wie siehst du das?
Finde ich auch. Also ich finde es total spannend, weil ich da selbst sowas wie Pfirsich rausrieche und dann frage ich mich, wenn du Zweigelblaufränkisch Merlot hast, wo kommt der Pfirsich her? Und manchmal gibt es natürlich in der Konzentration der Aromelemente verschiedene Präsenzen, die du auch im Pfirsich findest, was wir wahrscheinlich damit irgendwie assoziieren. Aber das finde ich erstmal überraschend. Ich finde von der Aromatik, dass er sonst sehr treu ist und dieses leicht beerige hat, so einen leichten Mandelton.
Hat auch so eine Spur Holzwürze, ohne zu schwer oder klebrig zu wirken.
Am Gaumen habe ich so eine ganz, ganz angenehme Präsenz. Ich finde ihn überhaupt nicht schwer, aber trotzdem präsent und in einer gewissen Form.
Ist sehr frische Säure, ja.
Ja. Ich mag den Nachgeschmack dabei. Ich finde gar nicht, dass man spürt, dass der 13 Volumenprozent hat, sondern dass der eine gewisse Leichtigkeit auch hat. Aha. Und ich finde, der tänzelt so ein bisschen auf der Zunge. Also er hat sowas nuanciertes, differenziertes, feingetriegtes, elegantes, leichtes.
Das gefällt mir gut. Sehr schön. Vielen Dank. Ich habe den jetzt bei, nicht bei Zimmertemperatur, ich würde sagen so 10, 11, 12 Grad. Also vorhin aus dem Kühlschrank rausgenommen. Ich glaube, wenn es oft zu kühl ist, dann maskiert das viel dieser feinen Aromatik und wir sind großer Freund von, wenn Weiß eine Spur temperierter vielleicht ist und nicht zu eiskalt. Also Champagner gerne kalt. Aber solange oder sobald es dann bei Weißwein mit so einer Spur mehr Struktur oder Substanz geht, dann gerne 1-2 Grad wärmer auch. Ja. Wie trinkst du das am liebsten?
Ich finde solche Weine temperiert total reizvoll und vor allen Dingen im großen Glas. Also wenn ich sie serviere, dann würde ich wahrscheinlich so dem Gastkundenwunsch in seiner Vorstellung entsprechen, würden Kühler servieren, würden wahrscheinlich so um die 8 bis 10 Grad servieren, würde dann ein relativ schmales Glas nehmen, um die Säure noch so ein bisschen herauszuarbeiten. Habe ihn aber jetzt im recht großen, opulenten Glas, also im Burgunderglas, im Ciabellas oder habe das Gefühl, dass die unterschiedlichen Rebsortencharakteristiken sich nach und nach abwechseln und ich den Wein immer wieder unterschiedlich empfinden kann und finde den Wein zum Beispiel total spannend, weil ich ihm eine gewisse Potenz zuspreche, in der Kombination mit Speisen interessant und würde dann aber zwei verschiedene Gläser nehmen. Und was dann ähnlich wie du es vorhin ich würde wahrscheinlich in Richtung Fisch gehen und einen sehr würzigen Fisch nehmen und würde versuchen, den Wein in der Aromatik nicht zu spiegeln, sondern zu ergänzen. Also ich habe da so im Untergrund habe ich so eine ganz leichte Kräuterwürze und ich könnte mir sowas wie Rotbarbe mit einer Kräutersoße, ganz banal gesagt, also irgendwie vorstellen. Das finde ich interessant. Ich könnte mir einen Schafskäse, wenn es ein Frischkäse relativ frisch ist, was den Wein so ein bisschen fordert und wo der Wein mit seiner gesamten Aromatik das Ganze umgarnen und untermalen kann. Das finde ich total außergewöhnlich. Oder was ich großartig finde, so in Olivenöl eingelegt Antipasti. Das finde ich, kann den Wein auch ergänzen und komplettieren. Was würdest du dazu planen, andenken?
Ich war auch als erstes bei Käse, so frischer Ziegenkäse, bisschen Thymian, Waldhonig dazu, Rotbarbe. Kann ich mir gut vorstellen, mit so ein bisschen Gewürzsud, vielleicht auch eine Spurschärfe mit irgendwas mit Chili dazu. Mediterrane Kräuter, so die Richtung. Also ich würde eher eine warme Aromatik oder warme provinzialische Kräuteraromatik wählen. Nicht zu schwere Soßen. Nicht zu fruchtintensiv.
Ich finde, ein Wein, der auch unterschätzt wird, der sich im Zuge der Entwicklung nochmal ganz anders präsentiert. Und gerade Rosé hat ja oftmals den Nachteil, dass der probiert, kategorisiert wird und dann vergessen wird. Man trinkt ihn einfach. Und das ist so ein Wein, den man richtig intensiv wahrnehmen kann. In der Tiefe, in der Komplexität, im Geschmacksbild.
Das ist jetzt auch hier Jahrgang 22. Der hatte jetzt auch schon ein, zwei Jahre auf der Flasche. Super. Ja. Aber auch sicherlich was, wenn wir es auf die Karte schreiben, dass man würde wahrscheinlich, wenn man nicht auf der Suche danach ist, drüber hinwegsehen. Das ist sowas, wo man drauf aufmerksam macht. Ja,
ja, auch im Rosé, also Rosé wird ja mit nicht ganz so teuer assoziiert, wenn es nicht irgendwie ein super bekannter Produzent ist. Und ich finde es bei dem Rosé gut, dass der einen gewissen Preis hat. Ich glaube, der liegt um die 25 Euro oder so. Oder zwischen 20 und 25 Euro, je nach Anbieter. Und dadurch hast du ein anderes Bewusstsein, eine andere Aufmerksamkeit für den Wein und lässt sich nochmal ganz anders drauf ein. Der Grundwein ist ein sehr hochwertiger Wein. Also es könnte auch einen hochwertigen Rotwein ergeben. Und diesen Wunsch herauszuarbeiten, da heraus etwas zu machen, was erstmal gar nicht so wertig wahrgenommen wird, ist schon mutig, finde ich.
Sehr fein, vielen Dank.
Vielleicht mehr Rosé, also wagen, probieren. Wie auch immer. Also es kann auf alle Fälle irgendwie spannend sein. Und ich finde, beim Rosé kann man sich dann immer so die Frage stellen, was Wein eigentlich für einen ist, was man möchte. Weil er eben mehr fragt, als dass er antwortet. Also wenn es eben kein fruchtiger Drops Rosé ist aus irgendwie im Supermarktregal. Und man bekommt auf eine ganz eigene Ebene eine Antwort. Was ist Wein für dich?
Oftmals ist eigentlich ist es Geselligkeit. Also es ist ein unfassbar gutes Kommunikationsmittel. Ja. Es gibt immer was zu reden. Also setzt drei Leute an den Tisch, die sich vorher vielleicht noch nie gesehen haben, stell eine Flasche Wein hin. Ich sag dir, nach 10 Minuten geht's um diese Flasche, wenn es gut läuft, mehr oder weniger.
Stimmt.
Ja. Dann hast du halt auch ein Produkt, was ich im besten Fall unfassbar gut mit Zeit entwickeln kann. Also du kannst es wahrscheinlich, wenn du das Richtige auswählst, heute genauso gut trinken wie in 10, 15 Jahren, wenn die Umstände passen. Das macht es halt auch nochmal so ein bisschen außergewöhnlicher. Also halt auch diese Entwicklungsschritte, die so eine Flasche mit sich bringt. Aber ich glaube, primär ist es halt ein unfassbar gutes Kommunikationsmittel.
Es schafft Erinnerung. Wenn wir uns irgendwie in 10 Jahren mal wiedersehen, dann können wir uns wahrscheinlich an den Rosé erinnern.
Ja,
vielleicht nicht
ja,
an die Umgebung, an das Setting, sondern einfach an, das finde ich so besonders. Neben deiner Prüfung, neben dem, was du jetzt beruflich als nächsten Meilenstein hast, hast du irgendwelche großen Ziele, irgendwelche Wünsche, irgendwelche Aufgaben, irgendwelche Gedanken?
Also ich glaube, das ist ja jetzt quasi der letzte Teil von der MS-Prüfung. Das ist schon nochmal ein ordentlicher Schritt. Und wenn das dann erstmal geschafft ist, dann setze ich mir erstmal kurz hin und denke nach. Das ist so eigentlich das, womit ich mich jetzt seit 4, 5 Jahren eigentlich beschäftige. Und da ist für mich zumindest aktuell wenig Raum für links und rechts. Wir haben auf Arbeit zum Glück sehr gut zu tun. Das heißt, da ist man gut eingespannt. Und den Rest beschäftige mich eigentlich aktuell mit der Prüfungsvorbereitung.
Ist, finde ich, aber gar nicht so unwichtig, dass man...
Nee, Fokus ist schon ein Punkt. Das ist auch hingeht. Das, was mir damals einer von den, man hat ja immer nach so einer Prüfung so eine Art Feedbackgespräch und nach dem Motto, Mensch, was hat funktioniert und wo kannst du nochmal ein bisschen dran gucken? Und dann haben die halt auch immer nochmal so ein paar allgemeine Hinweise. Und da hatte der eine Prüfer damals auch gesagt, dass Fokus halt ein Riesenpunkt ist. Also er kann sich nicht vorstellen, dass es klappt, wenn man noch x Projekte nebenbei laufen hat. Und er sagte, wenn du abends halt nach Hause kommst, egal wie lange man gearbeitet hat, das Erste, was du machst, man setzt sich auf die Couch und macht einen Fernseher an oder YouTube oder was weiß ich oder Netflix und lässt sich erstmal berieseln. Und er hat halt gesagt, du kannst dich auf die Couch setzen, aber lass den Fernseher aus und schlag's Buch auf und fang an zu lesen oder mach Karteikarte oder mach irgendwas nochmal für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Also ich glaube, der Abend kann noch so lange gewesen sein. Für so eine halbe Stunde hat man immer noch mal Luft. Und wenn man das halt beherzigt und da auch dran bleibt, dann sagt man ja, irgendwann hat man es dann im Sack. Ja. Und das klingt ja eigentlich ganz gut. Das nimmt das dann auch so ein bisschen, also da war ja auch viel Mythos mit dabei, so nach dem Motto, das ist nahezu nicht machbar oder nicht schaffbar. Und wenn man dann aber so relativ, ja, es sind ja schon eher einfache Hinweise bekommt, wenn man da halt dranbleibt und halt ein bisschen Konstanz an Tag legt, das ist dann schon eher motivierend auch. Ne?
Ja. Wenn man das dann geschafft hat, wenn man die Prüfung absolviert hat, das dann sinnvoll umzusetzen. Also nicht einfach weiterzumachen, sondern zu gucken, wo kann man den Aufwand irgendwo spiegeln, wo kann man eine Aufgabe finden, die total interessant ist, die einen selber erfüllt und wo man auch nach der Prüfungssituation keine Depression bekommt, also keinen Babyblues irgendwie in dem Sinne, wenn man da dann keine weitere Aufgaben mehr hat. Und das finde ich immer ganz spannend, also dass man so versucht, sich verschiedene Meilensteine zu setzen, die wahrscheinlich auch nicht zu fest bindet, denn man muss immer davon ausgehen, dass man es nicht schafft, was ja eine der wenigen Prüfungen, wo es überhaupt nicht verwerflich ist, wenn man es nicht schafft, sondern einfach dann noch ein Stückchen mehr Weg ist, wo man lernen kann, wo man mehr lernen kann. Aber das dann einfach eben weiterentwickelt, diesen Meilenstein.
Also ich habe grundsätzlich, ich habe auch schon drüber, also nicht drüber nachgedacht, was ist, wenn es soweit ist, sondern Das ist ja auch eigentlich nur so eine Grundsatzgeschichte. Also aktuell fühle ich mich auch in einem Restaurant sehr wohl. Also ich finde das gut. Ich arbeite abends ganz gerne. Wir fangen nachmittags an, so gegen 14, 15 Uhr. Und dann bereiten wir uns halt komplett vor und dann 18:30 gehen die Türen auf und wir haben eine Schließzeit von 24 Uhr. Also wenn man sich das anguckt, so die Zeitgeschichte, das ist alles sehr, sehr absolut okay. Wir arbeiten halt anders, aber nicht so unfassbar viel mehr, wie man sich das immer so vorstellt oder wie es vielleicht auch mal gewesen ist. Von daher macht es schon Spaß, auch abends im Restaurant zu stehen, sich mit Gästen zu unterhalten. Das ist ja im Prinzip die Kernaufgabe ist, man bereitet sich abends oder man bereitet nachmittags viele schöne Flaschen vor und redet abends mit Gästen darüber. Also ich glaube, es gibt Schlimmeres, wenn man sich das so vorstellt und man hat den ganzen Abend mit tollen Produkten zu tun, zu einem absolut Riesenteil nur mit netten Leuten, die Bock haben, gut essen zu gehen und die sich auch ein bisschen drüber austauschen möchten. Ja, also es macht schon Spaß unterm Strich. Kann mich mir eigentlich, also ich habe gerade nichts anderes geplant.
Also da wird man sich dessen bewusst, dass man eigentlich einen der schönsten Berufe hat, die es gibt.
Das ist der Punkt. Also man findet immer relativ schnell Argumente, wo man sagt, das ist, warum alles nicht so gut ist. Aber wenn man sich, wenn man kurz drüber nachdenkt, dann ist es im Prinzip immer das Gleiche, worüber man sich eventuell, wenn überhaupt, aufregen könnte. Und das sagt, ja, ich muss ja immer abends arbeiten oder immer so lange arbeiten oder immer am Wochenende. Aber das war ja nie eine Überraschung. Aber ich finde schon, dass die positiven Sachen überwiegen. Was ja auch ein gewisses Umfeld ist, das erstmal geschaffen werden musste. Und damit habe ich ja nicht viel zu tun gehabt. Aber dieser Umstand, das musste vorher ja mal kreiert werden. Ja, und aber für mich passt das alles. Ich habe vom Arbeitsplatz, von der Ausstattung, das passt alles. Alles, was ich gerne hätte, haben wir da. Im Prinzip können wir auch so gut wie alles kaufen, was wir gerne hätten. Also ich meine, irgendwann musste Sommelier immer mal sagen, du brauchst jetzt nicht einen 15. Jahrgang Süßwein aus den Sauternes, sondern reichen vielleicht auch ein paar weniger. Aber das ist ja absolut gesund. Wenn du einen Sommelier fragst, es gibt nie genug Weine auf der Karte oder im Keller. Es gibt immer irgendwas, was man unbedingt braucht, aber eigentlich braucht man es dann halt doch nicht. So diese Balance, das passt schon alles so, wie es ist.
Danke, lieber Christian. Und genau darum machen wir dieses Format. Also zum einen natürlich, um diesem Berufsstand Sommelier eine gewisse Ehrerbietung zu erweisen, um zu zeigen, wie großartig dieser Beruf ist, aber auch, um großartige Fachmenschen wie dich greifbar zu machen. Du hast etliche Gäste, die dich erleben, die von dir begeistert sind und die sich fragen, wer steckt eigentlich dahinter? Wie ist es mal mit Christian einen Weinabend zu verbringen, 2-3 Stunden zu reden? Und hier haben sie 2-3 Stunden mit dir geredet. Danke für deine Offenheit, danke für deine Persönlichkeit, danke einfach für dich. Danke, dass wir mit dir hinter die Kulissen blicken durften und erleben durften, wie es ist, in einem solchen 3-Sterne-Restaurant tätig zu sein. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. Und noch ein ganz großes Dankeschön an die Schlumberger Gruppe. Dafür, dass sie uns unterstützen, dass sie bei uns sind, dass sie uns begleiten. Seit über 120 Folgen. Vielen lieben Dank dafür. Und zur Schlumberger Gruppe, dazu gehören die Handelshäuser Segnitz, Schlumberger Consiovini und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg. Und als privater Weinliebhaber findest du im Bremer Weinkolleg die Kollektion aller dreier Handelshäuser vereint. Und das zu sehr, sehr attraktiven Preisen. Schau gerne mal vorbei. Und dann kann ich wieder sagen, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach Christian Scholz, nach Hamburg, reisen wir nach Mitteldeutschland. Und ja, wir waren viel zu selten in Mitteldeutschland und uns trägt es nach Aue zum Blauen Engel. Und warum der Engel betrunken ist und noch ganz viele andere Sachen erzählt uns einer der interessantesten Zombies Ostdeutschlands, kein geringerer als Claudius Unger.
Ich bin Jochen Dreisigjacker vom Dreisigjacker aus Rheinhessen. Ich kenne den Christian schon einige Jahre als Sommelier vom Vierjahreszeiten, einer unserer wichtigsten Partner und eben rund um das Herlin von Christoph Rüffer spielt Christian eine absolut entscheidende Rolle. Er hat über die Jahre eine grandiose Weinkarte aufgebaut mit ganz, ganz viel Tiefe, Vielschichtigkeit. Wir dürfen auch mit einigen gereiften Einzellagen, schönen Vertikalen vertreten sein. Für mich eine super spannende Weinkarte. Das unterstreicht die Arbeit von Christian. Viel Passion, Leidenschaft und Hingabe. Sehr, sehr strukturiert und fasziniert für das Thema Wein. Macht es immer Spaß, mit ihm zu probieren. Und ich kann es jedem nur empfehlen, einmal im Herrlingen gewesen zu sein. Jeder, der es kennt, weiß, glaube ich, Christians Arbeit zu schätzen. Und für mich ein großartiger Partner und ein ganz tolles Sommelier.
Ich bin immer gern da, probiere immer gern mit ihm Weine und es macht immer eine große Freude. Alles Liebe.